Hallo und herzlich willkommen zu Folge 100 von Happy Bootstrapping. Ja, und diese Podcast-Folge, die hat es wirklich in sich, in vielerlei Hinsicht. Mich hat es wahnsinnig gefreut, als der Philipp Westermeier von OMR vor einigen Wochen zugesagt hat, hier in Folge 100 zu Gast zu sein. Und dann haben wir nach ein paar Verschiebungen die Folge einen Tag vor Release aufgenommen. Und das, obwohl Philipp seinen Tagesablauf durch die angekündigte Übernahme von About You durch Zalando dann etwas durcheinander gekommen ist. Denn es gibt eine OMR-Sonderfolge und es ist auch erst die zweite, die es jemals gab. So ein Emergency-Podcast mit einigen E-Commerce-Experten wie dem Alex Graf, dem Florian Heinemann und dem Pip Klöckner. Und das haben die heute auch aufgenommen. Also es ist wirklich abgefahren. Ja, und ich habe die Folge am Abend geschnitten, damit du sie am nächsten Tag hören kannst. Denn ja, ich fand es wirklich eine super interessante Reise, vieles wusste ich selber gar nicht. Wir sprechen jetzt hier im Podcast gleich natürlich über das OMR-Festival, über den OMR-Podcast und alles, was Podstars so macht. Wir sprechen über OMR-Reviews, über Education. Man erfährt zum Beispiel, was die OMR.com-Domain mal gekostet hat. Ich habe einen Philipp raten lassen, wie viele Stunden bzw. Tage man beschäftigt wäre, würde man heute von Folge 1 des OMR-Podcasts anfangen zu hören. Ja, bei knapp 760 Folgen sind es, glaube ich, mittlerweile. Kannst du mal selber im Kopf überlegen, wie viele es sein könnte. Die Auflösung gibt es dann gleich. Ja, und natürlich erfahren wir auch, wie die ganzen Businessmodelle verzahnt sind und wie es zur bald erscheinenden Fußballdokumentation kam, die dann bald auf RTL ausgestrahlt wird. So, bevor es jetzt direkt losgeht, möchte ich auch kurz Danke sagen. Erstmal an den Philipp natürlich, dass er sich überhaupt die Zeit genommen hat und an alle Hörerinnen da draußen. Das ist jetzt 2 Jahre Happy Bootstrapping. Habe ich auch von meinem Podcast-Hoster eine nette E-Mail dazu bekommen. Vielen Dank, dass du schon länger zuhörst. Falls dies deine erste Folge gibt, es gibt 99 Stück im Backlog aus dem Bereich E-Commerce, Content, Software as a Service und ganz viel drumherum. Und würde mich daher freuen, dass, falls dich eins der Themen interessiert, würde es mich einfach freuen, wenn du einfach mal in eine der Folgen reinhörst. Feedback und Vorschläge an neue Gäste kannst du mir einfach per Mail schicken an hallo@happy-bootstrapping.de. So, und wie der Philipp jetzt sagen würde, auf geht's. Moin moin nach Hamburg. Herzlich willkommen, Philipp, bei Happy Bootstrapping.
Danke dir für die Einladung. Nach vielen Monaten des Koordinierens endlich klappt's. So.
Ja, auf jeden Fall. Ja, bei mir ist Folge 100, 2 Jahre Geburtstag, habe ich gesehen. Kriegt man von Podigee so eine nette Geburtstagsmail. Bei dir ist nächstes Jahr soweit. Wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es dann die 10-Jahres-Mail vielleicht.
Ja, tatsächlich. Wahrscheinlich noch nicht alle 10 Jahre bei Podigee, aber 10 Jahre Podcast, echt wirklich krass. Noch nicht 1000 Folgen, das kommt noch, das dauert noch ein bisschen. Aber ja, Glückwunsch auf jeden Fall.
Ja, ich glückwünsche dir. Also ich habe da nachher noch spannende Frage dazu. Ich habe ja wahrscheinlich Hörer, die kennen dich vielleicht gar nicht, auch wenn es ein bisschen schwierig ist. Aber meine Mutter hört zum Beispiel den Podcast und Freunde von mir, die sonst keine Podcasts hören. Wenn du jetzt hier so einen CEO von einem Unternehmen kennenlernst, wie stellst du dich dem vor? Was machst du denn?
Also ich sage, ich bin Unternehmer aus Hamburg. Wir machen eigentlich 4 Dinge unter einer Marke. Wir verstehen uns auch als modernes Medienhaus unter der Marke OMR. Medien, das heißt in unserem Falle, wir machen ein großes Festival, also ein Live-Festival, 70.000 Gästen in Hamburg in den Messehallen, eine Messe mit Bühnen, Konferenzen, abends Konzerten. Dann machen wir eine Plattform zur Bewertung von Software, so eine Art Holiday-Check für Firmensoftware. Das ist für viele überraschend, dass sowas gibt, aber es macht natürlich total viel Sinn, weil halt gerade Software eine wahnsinnig wichtige Anschaffung ist für viele Firmen, mit vielen Kosten verbunden, da will man genau wissen, was man kauft. Und wir auf unserer Plattform versammeln einfach Einschätzungen von echten Nutzern von Software. Also du kannst fast zu jedem Softwareprodukt, das man in Deutschland kaufen kann, kannst du kurz bei uns gucken, was sagen andere, die es schon kennen. Und dann machen wir sehr viel Podcasts, also nicht nur den eigenen, sondern mittlerweile so 40, 50 weitere, haben vieles ausprobiert in den letzten Jahren, machen vieles im B2B-Bereich, aber halt auch Lanz und Precht, das, was die meisten ja kennen fürs ZDF oder mit Tim Mälzer im Podcast und sowas. Mats Hummels, viele Protagonisten. Und als viertes machen wir Weiterbildung, Seminare, online, offline, in jeder Form Weiterbildung zu Themen rund um die digitale Wirtschaft. Auch das sind so 60 Leute. Online Academy, Zertifikatskurse. Genau, das ist so der Kern. Und dazu gehört dann eine Redaktion, ein täglicher Newsletter. Also da können wir jetzt beliebig weiter in die Tiefe gehen. Ich habe auch mal ein Buch geschrieben. Wir haben jetzt gerade einen Film gemacht, der im Januar auf RTL laufen wird um 20.15 Uhr. Bin ich stolz drauf. Also im Bereich Doku tut sich ein bisschen was. Aber das ist dann schon für OMR Feinschmecker.
Der Film, wann kommt der denn genau? Und ist das ist ja schon bekannt mittlerweile, was da geht, ne?
Genau, also wir haben das ja gemeinsam gemacht, oder was heißt gemeinsam, wir haben das gemacht über die Nationalmannschaft. Haben die bei der Heim-Europameisterschaft begleitet, unsere Fußballer, von Vorbereitungen über dann Mannschaftsbus und Kabine und die Spiele und alles, was also dazugehört. Haben das jetzt in diesen Tagen, wir reden jetzt kurz vor Weihnachten, fertig geschnitten, fertig bearbeitet. Und RTL hat das übernommen, die Rechte daran, und wird das dann im 11. Januar um 20.15 Uhr zeigen. Und dann sind wir sozusagen als OMR da der Produzent, und mein Kollege, der bei uns arbeitet, ist dann der Regisseur und Autor des Films, und so haben wir halt, unser internes Team hat das gebaut, ja.
Wahnsinn. Ja, das ist ja eine ganze Menge, was du jetzt machst. Ich glaube, von den Hörern sind die Leute hier froh, wenn die jetzt ein Unternehmen erfolgreich bootstrappen, bei dir sind es gleich mehrere. Daher ist es echt super spannend, wie das alles sich so auch gegenseitig verstärkt. Das wird mich später mal interessieren. Aber wie groß ist denn OMR heute? Ich glaube, ich habe es mir tatsächlich angehört, den Christian Lindner Podcast. Da hast du 400 Leute genannt, als die bei OMR arbeiten. Weniger.
Wir haben ein bisschen reduziert in den letzten Monaten, muss man sagen, an verschiedenen Stellen einfach.
Okay.
Konjunkturbedingt kann man sagen, aber auch nach vielen Jahren des Wachstums haben wir gesagt, okay, wir versuchen ein bisschen effizienter zu werden an einigen Stellen, haben auch Verträge im Wesentlichen auslaufen lassen, aber haben auch irgendwie weiter Leute dazugenommen, aber haben auch mal an bestimmten Stellen genauer überprüft, auch viele Gespräche geführt, und so sind wir jetzt, ich würde mal sagen, in den letzten Monaten von so 400 Köpfen auf jetzt vielleicht so 350 Köpfe, was immer noch nicht das gleiche ist wie FTEs, da muss man auch ein bisschen aufpassen, ich weiß gar nicht, wie es bei den FTEs so genau ist. Da ist gar nicht so stark, aber das ist so die aktuelle Situation, ist 350 Köpfe, würde ich tippen, also ungefähr die Größenordnung. Und wir machen jetzt dieses Jahr irgendwas zwischen 60 und 70 Millionen Euro Umsatz.
Chapeau. Also wie verteilen sich die Mitarbeiter pro Segment? Ist es ungefähr gleich verteilt?
Ja, nahezu. Also nahezu gleich verteilt, so muss man fast sagen. Es ist nicht ganz gleich, weil wir ja noch, oder dann in den Bereichen Grafik, Redaktion, Buchhaltung, Marketing, das sind so zentrale Bereiche, die sind nicht ganz so groß. Ne? Das ist dann im Personalbereich, haben wir, glaube ich, jetzt 4 Leute oder so,
okay,
in der Buchhaltung und so. Aber das ist ansonsten relativ gleich verteilt.
Und die Umsätze? Ist es beim Festival exorbitant hoch?
Mhm. Beim Festival ist es mehr, aber wir sind da auch nicht so sehr scharf in der Zurechnung. Also das ist jetzt die Frage, wie rechnet man jetzt Redakteursleistungen zu, die ganzjährig für uns schreiben, die natürlich beim Festival die Bühnen bestücken, die Bühnen programmieren. Und beim Festival hast du aber auf jeden Fall den größten Umsatz. Bei den Kosten ist eine Frage der Zurechnung, aber umsatzmäßig ist das schon der deutlich größte Bereich. Ja.
Und beim EBIT? Der Pip redet ja immer schön von der Software-Sparte und SaaS. Da baust du dir jetzt auch macht dir ein Business. Ist das was, wo man unterm Strich merkt, dass es sich dann entsprechend lohnt?
Also die Businesses sind wirklich unterschiedlich profitabel, auch gerade. Also im Reviews-Bereich investieren wir bis dieses Jahr auch noch. Nächstes Jahr mal gucken, wahrscheinlich nicht mehr. Also weil es ja auch nicht mehr nötig ist, hoffentlich. Aber da haben wir in den letzten Jahren halt auch von innerhalb von 4 Jahren, glaube ich, weiß nicht, mehrere hunderttausend Bewertungen erzeugt, eingekauft, incentiviert, wie auch immer, zusammengetragen, bewertet intern, dann geprüft, haben dann ein Team aufgebaut, haben halt eine Plattform gemacht, die wahnsinnig sichtbar geworden ist, die jetzt irgendwie bei Google da sozusagen, wenn du nach Software suchst, sehr, sehr schnell kommt. Und aber es hat Geld gekostet. Das ist natürlich beim Festival mittlerweile anders, das machen wir schon seit 10, 12 Jahren, das habe ich als Hobby angefangen, das war so ein bisschen die Keimzelle von einem richtigen großen OMR. Und wenn man das jetzt, wie gesagt, einigermaßen die Kosten so zuteilt, dann ist das schon profitabel. Aber es, ich gucke halt auf das große Ganze und die Gesamtfirma, da teilen wir jetzt keine Ergebnisse an. Ich kenne sie für dieses Jahr noch gar nicht. Aber ja, ich glaube, wenn man so ein Geschäft macht, dass man das jetzt irgendwie profitabel, also wir könnten nicht wachsen, wenn wir nicht auch irgendwie Geld freisetzen würden. Also das heißt, wir haben in den letzten Jahren immer irgendwie außer den Corona-Jahren oder im ersten Corona-Jahr Geld freigesetzt, sonst hätten wir das Wachstum ja gar nicht finanzieren können. Wir haben keine Investoren, aber wir haben auch keine Darlehen. Also ich habe bei der Bank eine sehr, sehr kleine Kundenbeziehung. und deswegen, da wird Geld freigesetzt, ich kann es dir nicht sagen. Es ist aber jetzt nicht, manchmal gibt es ja so Spekulationen mit dem Festival. Das Festival, wenn man das ganz alleine so machen könnte, wäre es wahrscheinlich auch sehr profitabel. Aber wir betrachten alles so als Zusammenschau. Wir haben jetzt mehrere Millionen investiert in Reviews. Wir haben im Podcast-Bereich extrem viel ausprobiert. Ja, wir haben jetzt beim Education-Bereich zugekauft. Also unterm Strich, ich habe noch nie Geld aus der Firma rausgenommen, immer weiter investiert. Damit ist das jetzt Stand, was wir jetzt heute sehen.
Wenn man jetzt zur Gründungsgeschichte von OMR kommt, hast du so ein bisschen angeteasert, dass du da so ein bisschen reingewachsen bist. Du hast ja, und das ist immer so ein bisschen was, was du im Podcast selber erzählst. Du warst vorher bei Gruner und Jahr, warst da, wenn man jetzt auf LinkedIn schaut, Assistant to the CEO, da wäre jetzt mal die erste Frage, wie kann man direkt als Assistant to the CEO einsteigen oder gab es vorher noch andere Dinge, die nicht drinstehen?
Ich habe da wirklich Glück gehabt. Ich war, lange Geschichte, ich habe ein paar Jahre in New York verbracht, habe in Dortmund aber sozusagen studiert, war aber selten da, sondern habe irgendwie meine meisten Vorbereitungen, Lernen in New York gemacht, hatte damals eine amerikanische Freundin, habe dann aber bei einem Professor in Dortmund damals Diplomarbeit geschrieben über ein Thema rund um Zeitschriften, Gründung von Zeitschriften außerhalb von Verlagen. Ich hatte in New York bei einem Hip-Hop-Magazin so mitgearbeitet und bei diesem ganzen Thema, bin ein riesen Zeitschriften-Fan, bis heute, früher noch stärker gewesen. Man wollte da aber eine Arbeit schreiben, das dann gemacht. Und dann hat dieser Professor zu mir gesagt, irgendwie, den ich auch kaum kannte, Mensch, das ist ja eine tolle Diplomarbeit. Was hast du denn als nächstes vor, jetzt nach dem Studium? Und da habe ich gesagt, ich weiß es gar nicht. Ich war jetzt ja sehr viel in den USA. Ich glaube, ich würde da jetzt gucken, dass ich einen Master mache, dass ich da wieder zurückgehe. Aber ich hatte kein richtiges Visum und in Deutschland ein Studium ist halt viel günstiger. Und ich in Amerikanisch hätte ich mir auch gar nicht leisten können. Also ne, war ich halt in den USA, aber in Deutschland an der Uni. Und dann sagte der Mensch, ja, ich wechsle jetzt nach Hamburg. An die Hamburg Media School, das ist ein Teil der Uni Hamburg, aber so ein spezielles Medieninstitut. Ich werde da akademischer Leiter. Hab da auch einen Lehrstuhl. Willst du nicht, wenn du jetzt nicht noch nichts Genaues vorhast, einen Master machen willst, willst du nicht damit nach Hamburg kommen? Und da habe ich gesagt, okay, ich kann's, hab noch keine Ahnung, wir können ja mal sprechen. Und dann habe ich das so testweise gemacht, bin da mal hingegangen, die ersten Wochen und Monate und hätte auch wieder abbrechen können, aber hab dann entschieden, ich bleib dabei, ich mache da jetzt meinen Master, die 18 Monate, arbeite da am Lehrstuhl. Dann habe ich das gemacht und wollte da eigentlich dann auch sogar noch promovieren, weil wir uns echt gut verstanden haben, weil ich voll in den Themen drin war. Und dann kam aber die Anfrage damals von Gruner und Jahr an den Lehrstuhl von dem Armin Rott. Mensch, hier, wir suchen einen neuen Vorstandsassi. Habt ihr hier am Lehrstuhl irgendeinen Doktoranden oder irgendwen, den ihr hier mal empfehlen könnt? Und dann meinte Armin, ey Philipp, hier kam so eine Anfrage rein, ich würde dich da empfehlen. Dann könntest du wahrscheinlich mal deine Promotion machen und so, aber dann hättest du vielleicht einen coolen Einstiegsjob. Und dann habe ich gesagt, naja, ich kann ja mal hingehen. Und dann bin ich da hingegangen und dann hatte ich mit dem Bernd Kundrun eine sehr, sehr, sehr gute Beziehung, einen sehr guten Vibe so. Und dann hat er gesagt, okay, also wir können das machen. Du kannst jetzt hier mein Assi werden, auch ohne nennenswerte Berufserfahrung. Ich kriege das schon hin. Und dann war ich halt da mit 25, glaube ich, war ich da, oder so 24, war ich dann halt Assi bei Gruner und ja, was halt da für mich auch ein großer Sprung war. Ich musste dann zu H&M und mir einen Anzug kaufen und eine Krawatte kaufen damals. Und damals war Gruner und ja wirklich ein großer Laden. Das war einer der Top-Arbeitgeber in Hamburg und in der ganzen Medienwelt. Und ich war dann auch gleichzeitig, mein Chef war dann auch noch Bertelsmann-Vorstand, ich war dann auch noch der Assi eines Bertelsmann-Vorstands, war dann ab und zu in Gütersloh. Und es war ein wahnsinnig toller Einstieg. Und trotzdem habe ich dann nur 2-3 Jahre gemacht, weil die Zeiten sich dann geändert hatten. Dieser CEO, der Bernd Kundrun, ist dann auch irgendwann gegangen worden. Bis heute ist mir das nicht so ganz klar. Und dann bin ich nach 3 Jahren auch raus, habe mich selbstständig gemacht und mit Partnern zusammen dann Online-Marketing, Technologiefirmen gemacht. Und bin dann so in das ganze Thema Digital- und Online-Marketing rein.
Das waren ja 2 Firmen. Ich habe gesehen, das eine war AdYard und das habt ihr verkauft zusammen und dann Metrigo an Zalando verkauft. Mhm. Und das hast du aber beides schon gemacht und parallel OMR angefangen. Wie lief das ab?
Ja, also erstmal ging es halt so los, dass ich irgendwie mit Christian und Tobias schon, als ich noch bei Gruner war, gedacht habe, mal was gründen wäre toll. Wir haben das erlebt. Die StudiVZ-Leute haben damals gegründet, waren auch bei Gruner und Jahr, haben das vorgestellt, hätte Gruner und Jahr das StudiVZ kaufen können, haben sie ja nicht gemacht, hat dann irgendwie Holzbrink gemacht. Die Jungs haben da 70 Millionen für bekommen, mit den Investoren zusammen natürlich. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und dann haben wir auch nach diesen ganzen Erfahrungen und damaligen so News, die es so gab, entschieden, wir versuchen was Eigenes, hatten aber auch ein bisschen Schiss, Investoren an Bord zu nehmen. Und haben dann sehr schlank angefangen, so mit SEO-Seiten, Affiliate-Sachen zu machen. Und Tobias kannte sich da ganz gut aus. Naja, und dann ging das halt los. Das war dann die erste Firma AdYard. Und haben die dann nach schneller 2,5 Jahre sozusagen an eine damalige Bertelsmann-Tochter verkauft, Ligatus. Und das war dann ja schon cool. War natürlich längst nicht StudiVZ, aber war für uns eine tolle Erfahrung. Und auch ein bisschen so, ja, man sieht, man kann es ja selber auch. Und es klappt ja sogar. Und haben dann das nächste Ding gemacht. Hatten da dann Investoren an Bord, wollten das nochmal ein bisschen größer machen. Am Ende ging es vor allen Dingen um Retargeting, also Banner, die einen verfolgen. Hat dann irgendwie Project A, Florian Heinemann und Co. mit investiert, der Martin Sinner von Ideal, also haben einen Investorenkreis zusammengebaut. Und haben dann da auch rumgebastelt und am Ende ist es bei Zalando gelandet, die auch Kunde von uns waren. Und dann sind Tobias und Christian da lange bei Zalando an Bord geblieben, so wie das vereinbart war. Und bei mir war das anders vereinbart, weil meine Rolle war so der Verkäufer, so der Business Developer. Und das war halt auch in der Form dann nicht mehr so nötig. War, glaube ich, noch ein Dreivierteljahr dann bei Zalando tätig und bin dann raus. Und Und während dieser ganzen Jahre hatte ich nebenher mit meinem alten Freund, dem Armin Rott von der Hamburg Media School, immer schon mal so Online-Marketing-Camps gemacht. Also ich habe die gemacht, ich hatte auch die Idee dazu, weil ich immer gefragt wurde, mal zu helfen Online-Marketing. Ich war jetzt in dieser Branche und dann hieß es, du kennst dich doch aus. Und ich konnte aber nicht mehr allen helfen, die mich gefragt haben. Also habe ich die Seminare gemacht und kannte halt die Hamburg Media School, die hatten Räumlichkeiten. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, kann ich nicht hier mal mir Seminare machen? Und Armin, guck da mal rein, vielleicht kannst du auch Leute reinempfehlen, auch mal ein paar Worte sagen. Und so ging es halt los mit den Seminaren. Und es war ein Hobby, es war nebenher, um halt einfach die Nachfrage irgendwie, die es so im kleineren Rahmen privat gab, zu befriedigen. Aber es war immer super nett, diese Seminare, 3 Tage, meistens Freunde, Bekannte, auch Kunden von uns aus den anderen Firmen. Und dann gab es in den Seminaren immer die Frage, ja, sieht man sich nochmal wieder oder gibt es irgendwie einen Aufbaukurs, war jetzt richtig cool hier. Und das gab es halt alles nicht. Und dann dachte ich mir, okay, komm, es ist auch irgendwie, ja, nette Leute und es macht ja auch Spaß und man verdient ja eine Kleinigkeit dran, auch wenn es ein Hobby ist. Ich mache jetzt hier einmal im Jahr so eine Konferenz für die Seminarteilnehmer. Und das ist dann das erste damals Online-Marketing-Rockstars-Konferenzformat geworden, 2011.
Hieß schon so damals?
Das hieß damals so, weil ich nach was etwas Catchigerem, Größerem gesucht habe. Alle waren Rockstars, ob nun Literaten oder irgendwie halt Softwareentwickler. Dann habe ich das so genommen, ohne mich selbst zu meinen, sondern wirklich um unsere Gäste da so ein bisschen in Szene zu setzen. Naja, und das war dann so die ganze Evolution von OMR, aber halt nebenher. Es war immer halt neben dem Hauptjob. Und als ich dann aber bei Zalando raus bin, das war dann so 2014, würde ich sagen, da war es dann so, dass ich mich gefragt habe, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann hatte ich halt dieses Hobby. Und da habe ich mich erstmal um dieses Hobby ein bisschen gekümmert und wurde das halt immer größer. Und wir haben dann gesehen, Mensch, guck mal, es gibt jetzt mehr als ein Seminar im Monat irgendwann. Es gibt irgendwie auch viel Interesse an dem Event, obwohl das nur einmal im Jahr ist. Aber Leute googeln danach und interessieren sich dafür. Lass es doch irgendwie noch ein bisschen ausbauen. Dann habe ich Redakteur eingestellt, den ich aus der Branche kannte, den ich cool fand, Roland Eisenbrand. Dann haben wir ja ein kleines Team zusammengebaut, eine Jobbörse gestartet, jeden Tag Artikel veröffentlicht. Roland und ich saßen dann da, was könnte man denn heute mal schreiben über die Branche, was ist ja heute spannend gewesen im Online-Bereich. Ja, und so hat sich das dann Schritt für Schritt entwickelt. Auch total coole Timing-Erfolge gehabt, muss man ja wirklich sagen, weil unsere Artikel, die wir damals geschrieben haben, unter dann irgendwann der Content-Plattform, damals glaube ich noch online-marketing-rockstars.de, die wurden dann halt immer super viral, weil wir bei Facebook, damals gab es halt so quasi kostenlos Traffic bei Facebook, du hast einfach einen Artikel bei Facebook gepostet und dann haben das halt Leute geliked, dann wurde der 1000-fach verbreitet von Facebook und das hat uns sehr, sehr geholfen, diese Marke und diese Art des Herangehens immer größer zu machen. Und das war halt umsonst, ne? Also der Facebook-Traffic damals. Und dann habe ich irgendwann ein bisschen Geld in die Hand genommen, also gar nicht so wenig, ich glaube 300.000 Euro. Und wir haben dann omr.com kaufen können. Auch ein Riesenglück. Ja? So vielleicht 2015 müsste es gewesen sein. Und dann habe ich halt langsam angefangen, das immer mehr auf OMR zu branden, schon damals. Es dauerte noch ein paar Jahre, bis ich dann wirklich entschieden habe, jetzt Vollgas nur noch OMR. Ja, und dann kam Podcasting dazu. 2015, ich habe immer schon Jahre zuvor immer selber gerne Podcasts gehört, obwohl das eigentlich ein Ding war, das tot war. Mein Grund, Podcasts zu hören, war aber der, ich hatte Zwillinge, Babys und habe die dann rumgeschoben im Kinderwagen, wenn meine Frau mal geschlafen hat und habe dann dabei gerne Podcasts gehört, amerikanische Sportpodcasts, bin ein großer US-Sportfan. Und dann kam halt daraus dann irgendwann der Antrieb, Mensch, jetzt habe ich hier so eine Community, es gibt ja so Leser von OMR, es gibt Besucher des Festivals, es gibt Besucher der Seminare, ich könnte ja für diese Zielgruppe einen eigenen Podcast machen. Und mit irgendwelchen Online-Marketing-Leuten sprechen. Und dann habe ich das gemacht und dann ja wurde das größer. Und so ist sehr, sehr vieles sehr organisch entstanden. Und ich habe dann nach dem Ausscheiden bei Zalando sozusagen nichts anderes mehr gemacht, außer irgendwas rund um OMR.
Ich würde mal, bevor wir zum Podcasting kommen, noch ein bisschen beim Festival bleiben. Das ist ja, du hast es jetzt so ein bisschen schnell erzählt, aber du hast ja mit 200 Leuten angefangen. Ja. Und dann ist es ja rasant explodiert dann bis jetzt die letzten Jahre 60.000, 70.000 Leute. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, gab es da irgendwelche einschneidenden Momente, Glücksgriffe, die ihr gemacht habt, damit so viele Leute gekommen sind oder ist es so schön stetig jedes Jahr um 50% gewachsen?
Also man muss generell sagen, also wo es herkommt, ne, dieser Nukleus waren halt die Seminarteilnehmer und das war halt gar nicht jetzt so groß angelegt, sondern es sollte halt für die Seminarteilnehmer sein und irgendwie cool daherkommen, weil wenn die sich nochmal alle treffen können, dann wollen die auch irgendwie Spaß haben, dann habe ich halt dann irgendwie eine ungewöhnliche Location gewählt, hier in so einem Musikclub in Hamburg, die große Freiheit, dann haben wir abends noch eine Party gemacht. Das war immer schon der Anspruch, das für Freunde zu machen, von jemandem, der selber aus der Branche kommt. Ich war ja genauso wie die, ich war auch irgendwie an den Themen interessiert, ich war auch in der Branche tätig und habe das dann für uns gemacht, so dieses Event. Und das hat geholfen, da haben wir auch irgendwie mit Musikern gearbeitet, abends noch ein Konzert gemacht und so. Und das war sehr, sehr anders, als es andere Events waren. Das hat sicherlich dazu beigetragen. Auch dann dass dann schon früh so jemand wie Jan Delay oder so Deichkind aufgetreten sind, als wir noch recht klein waren, war das natürlich ungewöhnlich damals, dass auf so Konferenzen solche Künstler auftreten. Aber was man natürlich auch sagen muss, es war da immer schon auch natürlich thematisch mit unfassbar viel Rückenwind unterwegs, das Thema. Also Digital-Marketing, als wir angefangen haben, ging es halt noch ein bisschen um StudiVZ und Facebook und Google als kleine Firmen. So, ne? Und diese Firmen sind in den letzten 10, 15 Jahren zu den wertvollsten, größten Firmen der Welt geworden. Und in dieser riesigen Welle, da sind wir halt dann mitgeschwommen mit dem Event. Immer mehr Menschen haben sich für das Thema interessiert, kamen zu den Seminaren, kamen dann zum Festival, haben davon gehört, fanden das cool mit den Konzerten, fanden das cool mit der ganzen Herangehensweise, ungewöhnliche Location und so weiter. Und dann habe ich halt auch ja immer versucht, was interessiert mich selber inhaltlich. Haben dann irgendwann mal, weiß ich noch, da war mal der Marketingchef von YouPorn da, hat extrem offen erzählt, würde wahrscheinlich heute sogar mehr stattfinden, wie YouPorn Marketing macht. Alle total baff und dachten, okay, krass, was hat er erzählt? Dann war irgendwann mal, damals gab es noch irgendwie die erste Amtszeit von Trump, ich weiß noch, vor 8 Jahren, Cambridge Analytica, auch so eine kontroverse Kiste.
Ja, stimmt.
Dann kam da der Gründer von Cambridge Analytica, der hat nachher nie wieder irgendwo gesprochen, der war dann bei uns und das war dann nachher noch eine Netflix-Doku über den, haben wir unser Material dann irgendwie verkauft an Netflix und so. Also es war immer wieder, dass es natürlich so größere, ungewöhnliche Leute gab. Man könnte noch weiter zurückgehen. Ich weiß noch, das Phänomen Rocket Internet war mal ganz groß. Heute ist es ja schon wieder verschwunden, aber damals war Rocket irgendwie eine große Sache. Und einer der Geschäftsführer damals war Florian Heinemann, der heute sozusagen als Flo Heinemann kennt ihn jeder. Aber früher war der irgendwie, ja, sehr zurückhaltend, pressescheu, niemand kannte den. Er war so der Kopf hinter Rocket. Und sie hat dann erstmals öffentlich bei uns gesprochen. Und dann waren alle so, okay, krass, der ist es also. Und so ist uns über die Jahre auch bei den Referenten immer wieder was gelungen. Und ich glaube, es waren viele Themen, ich meine auch so kleinere Sachen. Der Mirko Kaspar von Mr. Spex hat zum ersten Mal so erzählt, wie sie damals Fernsehwerbung gemacht haben, so Attributionen von Fernsehwerbung offengelegt. Und davon können wir jetzt viele, viele, viele Sachen nennen, die uns geholfen haben. Und das war wahrscheinlich auch so, weil ich halt selber aus der Branche kam, weil ich wirklich wusste, was ich wissen möchte. Und wen ich fragen muss vielleicht. Und bis heute versuchen wir das jetzt mittlerweile mit der Redaktion im größeren Team halt spannende Leute hinzubekommen. Aber es alleine reicht halt nicht. Es ist so ein Zusammenspiel von der Gesamtexperience, mittlerweile von der Messe, von dem Networking, aber auch von natürlich von den Bühnen, von abends, von Konzerten macht Leuten Spaß. Mittlerweile ist die Location ein bisschen überschaubarer als die Messe Hamburg, wo auch sonst. Ne? Ja, so hat sich das über die Jahre dann so hochgeschaukelt und jedes Jahr waren es ein paar mehr Leute. Entsprechend halt auch unserer Größe. Wir haben ja auch nicht sofort von Große Freiheit auf Messe geswitcht, sondern wir waren zwischenzeitlich noch hier im Theater, dann im St. Pauli-Stadion so ein bisschen und dann sind wir in die Messe gewechselt. Aber wir hatten halt irgendwie ein gutes Wachstum, natürlich dann auch 2, 3 wirklich harte Jahre mit der Pandemie. Und dann waren es am Ende, glaube ich, viele, viele Puzzlestücke. Es war jetzt nicht so das eine Ding. Klar, vor 2 Jahren war das, da war dann Tarantino mal da und solche Sachen. Aber das hat jetzt auch nicht alles verändert. Das war halt cool und ich glaube, viele erinnern sich daran gerne. Aber es war jetzt nicht komplett, dass das jetzt irgendwie, dass es ohne solche Sachen nicht OMR in der heutigen Form geben würde. Die großen Weichenstellungen waren recht früh.
Kannst du das jedes Jahr noch toppen? Also letztes Jahr Kim Kardashian, ja. Da fragt man sich so, was kommt denn nächstes Jahr? Ich habe jetzt gesehen auf Instagram, Snoop Dogg hat ein neues Album mit Dr. Dre. Das ist ja schon dann die nächste Größenordnung. Ja. Eigentlich musst du den ja einladen hier, nachdem was er hier bei den Olympischen Spielen alles gemacht hat. Aber wie kann man das noch toppen, was ihr letztes Jahr gemacht habt, so von den Gästen her? Das ist ja wahnsinnig schwierig.
Ja, also ich habe irgendwie, obwohl natürlich die großen Namen, ich habe jetzt ja auch gerade schon wieder ein paar große Namen gesagt, obwohl die natürlich ins Auge stechen und sicherlich auch in den letzten Jahren zur ganzen Diskussion oder Relevanz vielleicht von OMR beigetragen haben, ist es eigentlich mein Gedanke, nicht auf eine oder zwei Personen abzustellen, sondern wirklich in den Vordergrund zu stellen, dass wir da 600, 700 Referenten haben. Bei manchen ist es das ganze Event, bei uns sind es halt die Referenten. Und da ist wirklich ein Portfolio, da ist für jeden was dabei. Da sind wirklich unfassbare Leute, die teilweise untergehen. Wir haben irgendwie mittlerweile auch wirklich begeisternde irgendwie Bjarne Ingels, einen riesen Architekten. Ja? Redet kein Mensch drüber. Wir hatten den Gründer von Tomorrowland. Ja? Einen der besten Vorträge. Wird kaum diskutiert. Wir hatten über die Jahre so viele krasse Sachen, auch jetzt irgendwie ja, ich habe jetzt so ein paar, die mir gut gefallen haben, vom Architekten bis zum Tomorrowland-Gründer. Die finden kaum statt in der Diskussion. Ich glaube, ich habe kaum LinkedIn-Post gesehen, so nach dem Motto, irgendwie, guck mal, der Tomorrowland-Gründer ist bei OMR. Und sowas, da gibt es wirklich jetzt 50, 60 Beispiele dieser Art. Will.i.am war bei uns oder Scooter Braun. Das sind alles so Legenden in der Musikwelt. Einer der größten Künstler aller Zeiten, Jeff Koons. Es ist so, ja, die waren irgendwie auch da. Und wir hatten Deutschland zum ersten Mal auf einer großen Bühne, Gary Vaynerchuk, der ja vor Jahren auch hier alle überrascht hat und so als eine große Brand war oder vielleicht noch ist. Und das fällt dann so ein bisschen runter und ich würde mich echt freuen und arbeite halt daran, dass wir wirklich wahrgenommen werden für ein Portfolio an Speakern. Wenn uns dann gelingt, absolute Highlights zu bekommen, dann machen wir es auch. Haben wir all die Jahre gemacht. Siehe jetzt die Anfänge mit Flo Heinemann und YouPorn und dann die Vaynerchuk-Phase. Und jetzt klar, dann auf einmal ist dann Kim Kardashian irgendwie auch denkbar und hat geklappt. Aber das klappt vielleicht nicht jedes Jahr, aber über das Portfolio schaffen wir, glaube ich, jedes Jahr was Spektakuläres. Aber nicht unbedingt auf Einzelpersonenebene und vor allem nicht in der Wahrnehmung von allen gleich. Weil manche sagen halt auch, ja, Kim Kardashian, habe ich jetzt auch gelesen häufig, ist für mich scheißegal, finde ich eher blöd, dass die kommen, würde ich da irgendwie so. Also ich mache mich nicht von einer Person abhängig, wir müssen mit dem Portfolio überzeugen und das wird auch im kommenden Jahr wieder gut sein.
Ich habe gesehen, du hast ja auch schon ein paar announced, die kommen werden und jetzt auch ein paar Gäste da gehabt, glaube ich. Eins von deinen Highlights dieses Jahr, glaube ich, war der Dirk Nowitzki, der wird kommen. Kannst du so ein bisschen teasern, an was arbeitet er gerade noch, was kommt noch auf uns zu?
Also wir gucken uns auf jeden Fall natürlich an, wer gerade in den USA große Sachen macht, im AI-Bereich, dazu wird was kommen. Wir gucken uns auch an diese ganze Influencer-People-Brand-Thematik, was kann man aus Reichweiten noch so machen. Das ist einfach, glaube ich, die Zukunft von Marketing ist ganz stark mit irgendwelchen, am Ende, ich sage mal in Anführungsstrichen, Accounts zu arbeiten, mit den Besitzern von so Accounts, also häufig den Influencern oder deren Teams, sich zu überlegen, wie kann man Sachen machen. Daraus, aus dem Bereich werden Leute kommen. Kann sein, dass es Richtung Hollywood nochmal geht, wird aber sicherlich auch viel, viel diesmal Silicon Valley dabei sein. In Deutschland, wie gesagt, würde ich es mir sehr wünschen, jetzt wo er wieder öffentlich auftritt, dass Stefan Raab vielleicht kommt, ich versuche da gerade alles. Das weiß er auch sozusagen, aber ob es dann klappt, wollen wir sehen.
Boxkampf mit irgendjemand wahrscheinlich so
dabei, ob das nochmal macht. Ja, ob das jetzt irgendwie zu unserer Brand passt, weiß ich nicht, aber der ist ja schon wahnsinnig interessant, warum der jetzt zurückkommt, wie der über die ganze Medienwelt nachdenkt, würde ich schon gerne hören. Ne?
Du hast ja auch so im Anfang ein bisschen geteasert, dass die Umsätze beim Festival am höchsten sind. Jetzt kennt man natürlich die Preise, die man als Besucher zahlt. Kommt da der meiste Umsatz her? Ist es eher dann von Standgebühren oder von Sponsoren?
Also man muss ja sagen, die meisten Leute, die kommen dann und sagen, guck mal, ihr verkauft jetzt hier irgendwie 70.000 Tickets, 500 Euro, ihr macht ja Monster viel Kohle. Das ist natürlich nicht so, weil ganz viele unserer Tickets gehen ja an unsere Aussteller. Das heißt, unsere Aussteller kaufen ja nicht nur den Stand, sondern auch die Tickets dazu. Und die verteilen die nicht nur an ihre Leute, sondern auch an ihre Kunden und so. Das ist ganz wichtig. Du kannst häufig bei uns auch einem Aussteller schreiben, den du spannend findest und erklären, warum du es spannend findest. Und dann laden dich häufig Aussteller ein. Aussteller. und das ist wichtig. Also habe ich auch gar kein Problem mit, das zu sagen. Es muss nicht jeder einen Shop kaufen. Man kann von Ausstellern teilweise, wenn man da als potenzieller Kunde spannend ist, bekommt man einfach eine Einladung, ein Ticket. Und insofern ist der Ticket-Shop jetzt wichtig, aber die Aussteller sind auch wichtiger.
Okay, und die Sponsoren?
Das ist ein dritter Punkt. Also wichtig sind vor allen Dingen, am Ende ein B2B-Business hinzubekommen. Das ist dann Aussteller und Besucher. Also Besucher natürlich per se am allerwichtigsten, aber wenn man guckt auf Zahlungsflüsse, dann sind die Aussteller am wichtigsten und dann die Besucher und dann die Sponsoren.
Ist das so mittlerweile ein entspannterer Prozess für dich wie früher? Oder ist es sowas, wo du, also das ganze Festivalorganisation, oder hast du da immer noch so, weiß nicht, kann mir schon gut vorstellen, bei den Zoom, die da belegt werden, bewegt, die Gäste, die du hast, die Dinge, die organisiert werden müssen. Man kann ja dir auch über Instagram so ein bisschen hinter die Kulissen folgen. Das sieht ja schon nach ordentlich Stress aus, der sich da auf einen entlädt. Wie kannst du damit jetzt über die Jahre ein bisschen entspannter umgehen? Oder ist es jedes Mal so schlaflose Nacht?
Also es hat sich schon verändert. Also es, so richtig entspannt hat es sich irgendwie nicht, aber es ist anders geworden. Früher habe ich halt sehr viel Arbeit einfach wirklich selber gehabt. Da habe ich ja auch dann teilweise selber nachts in den Hallen gearbeitet, geschlafen, daran es vorbereitet und war da in der Produktion extrem tief drin. Mittlerweile gibt es halt ein Team Profis, die wir dazugeholt haben über die Jahre aus dem Live-Event-Bereich, die so Events halt bauen können. Da kann ich mich sehr, sehr gut drauf verlassen. Mit denen haben wir gemeinsam jetzt während der Pandemie hier ein Impfzentrum betrieben, ein großes für die Stadt. Also da haben wir viel gemacht. Das weiß ich, das klappt. Aber es sind andere Dinge dazugekommen. Wie gesagt, du hast jetzt dann zu tun auf einmal nicht mehr mit Flo Heinemann, mit dem man irgendwie damals recht gut sprechen und telefonieren konnte. Du hast jetzt zu tun mit irgendeiner Kim Kardashian, die dann irgendwie im Privatflieger ankommt und wo man nicht so genau weiß, wie ist das jetzt alles, dann ihrem Team. Und dann hängt man da natürlich auch in Abhängigkeiten, die einen dann umtreiben, sagen wir es mal so. Oder es ist auf einmal sehr, sehr viel öffentliches Interesse an dem, was wir machen. Es waren jetzt irgendwie Herr Habeck, Herr Lindner da, zahlreichste Medien. Früher waren wir da, haben wir das gemacht für die Branche und da war das für die Medien gar nicht so wichtig. Und die Dinge haben sich halt verändert. Jetzt ist es halt da auch ein gewisser Druck, ne, dass wir vorher, wenn da jetzt irgendwer Quatsch erzählt hätte auf den Bühnen, dann wäre das so abgewunken worden, ja, alles klar, komm, ist auch egal. Jetzt ist halt so, da schlägt irgendwer über die Stränge und sofort gibt's wahnsinnig viel Kommentare dazu. Es wird einfach sehr, sehr eng beobachtet und macht dir halt einen Druck. Ich will das ja auch gut machen, aber ich kann halt auch nicht alles selber komplett kontrollieren und versuch's natürlich. Und daraus kommt dann halt eher ein Druck und nicht mehr so aus der operativen Arbeit wie früher.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie ist es so jetzt? Merkt ihr die Folgen der wirtschaftlichen Entwicklung so bei den Standverkäufen, Ticketverkäufen? Ist es schon spürbar für euch?
Erfreulicherweise nicht so stark oder eigentlich nicht. Ja? Also ich meine, ich weiß ja, sag ja immer auch so eine Frage ist meine Antwort und das meine ich auch so. Ich weiß ja nicht, wie gut es wäre, wenn die Wirtschaft besser wäre. Aber wahrscheinlich wäre es auch noch viel besser. Aber es ist jetzt so, dass wir nicht einen Abbruch nach unten erleben. Wir erleben sogar ein kleines Wachstum. Bei den Tickets ist das gar nicht möglich, weil wir ausverkauft waren in den letzten Jahren, aber zumindest dadurch den Preis leicht erhöht haben, ist da ein Wachstum. Bei den Ausstellern ist das so. Und ich erkläre mir das am Ende so, dass jetzt in Zeiten, wo einige Firmen sicherlich sich genauer überlegen müssen, was sie machen, konjunkturelle Abkühlung oder auch Rezession vielleicht sogar, dass dann geguckt wird, was mache ich genau und dass dann in den jeweiligen Segmenten so die segmentführenden Sachen belegt und gebucht werden. Da sind wir Gott sei Dank jetzt im Bereich Digitalwirtschaft oder Marketing, ja, glaube ich, kann man sagen, sind wir führend und deswegen werden wir da von unseren Kunden und Ausstellern und so weiter belegt. Das habe ich früher bei Gunnar und Jahr schon gesehen, das war da genauso, da gab es ja die Finanzkrise und da war dann auf einmal so, oh, jetzt werden hier Anzeigen überall gestrichen. Nur nicht bei Gala damals und bei Brigitte, weil die waren damals in den Segmenten Frauenzeitschriften und People-Zeitschriften, waren das die Marktführer und die hatten genauso viel Anzeigen oder sogar mehr als vorher. Aber alle, die danach kamen, oder wenn du mal in einem Segment damals mit deiner Zeitschrift nicht an Nummer 1 oder 2 warst, dann ist alles weggebrochen. Aber die oben, die konnten sich halten. Und das, meine ich, könnte jetzt so ähnlich sein. Ich weiß es ja nicht, aber so fühlt es sich ein bisschen an.
Die ein oder andere Black Friday Mail gab es ja dieses Jahr trotzdem für die Tickets, ja. Aber es war nicht ganz so krass wie die, ich glaube, ihr hattet es jetzt letztes Jahr schon nicht gemacht, aber die Jahre davor. Wie ist da die Erfahrung dieses Jahr gewesen?
Also Black Friday funktioniert immer wahnsinnig gut, weißt ja selber, ich meine, du bist ja auch irgendwie in der Branche schon umtriebig, hast viel gesehen, also Black Friday ist wirklich ein Phänomen, wie gut das funktioniert. Und deswegen haben wir es auch mal wieder probiert, zumal wir die Ticketpreise jetzt ja generell erhöht haben, dann halt zu Black Friday ein bisschen runtergenommen haben, auch nur ein bisschen, aber ein bisschen wollten wir diese Aktion mitmachen, weil es einfach dazugehört, weil es auch erwartet wird, weil man da sich auch nicht gegen den Trend stellen kann, da habe ich dann gedacht, ich wollte es eigentlich nicht mehr machen und fand immer dieses ganze Pricing, am liebsten hätte ich so einen Preis, zieh den einfach durch und ganz einfach und transparent. Aber man muss sagen, der Markt ist so nicht. Der Markt verlangt nach irgendwie einem Black Friday und irgendwelchen Preismodifikationen. Und so ist unser Segment generell. Und es macht dann jetzt auch keinen Sinn, das habe ich jetzt über die letzten Jahre gelernt, sich dagegen aufzulehnen und zu sagen, wir machen das jetzt anders, wir ziehen einen Pricing. Ich hätte es persönlich besser gefunden. Ich versuche das ja auch wirklich so zu machen, wie ich es gerne hätte als Kunde. Aber am Ende, ja, ist es, glaube ich, dann vielleicht richtiger zu sagen, okay, da wollen aber Leute sehen, dass da rabattiert wird und das ist vielen Leuten wichtig und dann machen wir das halt auch und das sorgt dann auch dann für Umsatzsprünge in dem Moment, die dann wahrscheinlich hinten raus wieder fehlen, aber es ist in Ordnung.
Oder die Leute sparen sich's, also das ist das, was man im E-Commerce-Markt ja sehen kann, gibt viele, die sparen sich die großen Käufe, aber es gibt, man beobachtet auch Marken mittlerweile, die gar nicht mehr drauf anspringen und sagen, hey, damit veräpple ich so ein bisschen meine Kunden. Ich hatte einen kleinen Gast im Podcast, der macht so eine Motorrad-App für mehr Kurve, dass du kurvigere Touren fahren kannst. Und er sagt, ich kann nicht zum Ende der Saison ein Angebot machen. So, damit verbrelle ich ja irgendwie auch meine Kunden. Also finde ich auch immer so interessant, dass es eben so E-Commerce-Händler gibt, die drauf verzichten. Ja, du hast ein bisschen angesprochen, Wachstum geht nicht mehr so richtig, weil ihr ausverkauft seid. Was kannst du mit dem Festival noch so machen? Ich kenne, also bei uns in Heilbronn, hier gibt es ja das Slush, quasi die kleine Variante der Slush in Helsinki ist die, glaube ich, das Original. Und die haben, glaube ich, 5, 6 so Standorte, wo die so eine Lizenz vergeben ins Ausland. Ich glaube, maximal 1.000 Leute ist so die Vorgabe. Ist es sowas, was du dir vorstellen kannst für OMR oder wird es gar nicht funktionieren, weil OMR nur in Hamburg funktioniert?
Nee, also das ist schon sicherlich denkbar. Haben wir jetzt aktuell nicht geplant. wir haben immer wieder über das Ausland nachgedacht, aber eher so mit der Logik, dass wir sagen, wir machen die Internationalisierung so, dass die Leute zu uns kommen. Also wir versuchen dann Leute aus Finnland oder aus Polen oder aus Holland, Italien nach Hamburg zu holen und dadurch international zu werden. Das ist auch jetzt wieder ein bisschen unsere Bestrebung. Wir haben jetzt über den Preis, die Preise in den letzten Jahren ein bisschen das Publikum verändert und glauben, dass wir im internationalen Bereich dann auch dann mit diesen jetzt angehobenen Preisen weiter wachsen können. Das wollen wir versuchen. Aber eine richtige Internationalisierung im Sinne von, wir gehen jetzt in die Länder, das ist gar nicht so einfach. Also mit unserer Größe ist es nicht so einfach. Wenn man sagt, wir machen das jetzt mit 500 Besuchern, dann ist das für uns fast nicht profitabel machbar. Also wenn ich jetzt nach Paris gehe mit 500 Leuten dort, ich glaube, da kann man fast kein Geld verdienen oder können das nicht. Zumal die auch da alle nicht auf uns gewartet haben. Da gibt es ja auch jeweils jetzt mittlerweile Brands und Veranstaltungen in den Ländern. Also es gibt immer mal wieder auch Interesse aus, sagen wir mal, ungewöhnlichen Regionen jetzt, die man nicht so auf dem Zettel hat, irgendwie Middle East oder so. Aktuell ist es auch kein Thema. Aber also Internationalisierung ist denkbar, aber ich wüsste gerade nicht so richtig wie und wo. Und deswegen ist so der Weg, eher die Leute zu uns zu holen und das auch als Internationalisierung zu sehen. Und das ist es ja am Ende auch.
Du hast vorhin angesprochen, dass ihr für einen, ihr habt ein Video von Gästen oder einen Vortragenden, habt ihr mal was auf Netflix verkauft. Mhm. Es fällt ja auf, dass die großen Gäste, die habt ihr nicht auf YouTube und ganz viel Content gibt, aber ja, kann ich mir da anschauen, manchmal sogar im Livestream. Kannst du nicht damit noch was machen, dass du sagst, okay, du machst eine OMR-Community, da musst du dich anmelden oder eine Gebühr bezahlen und dann kannst du dir auch Videos anschauen, die nicht auf YouTube sind. Ist sowas möglich?
Ja, also das ist auch ein Thema, was wir prüfen. Muss man sagen, wir haben ja auch irgendwie immer die Frage, wenn ein großer Gast kommt, was möchte der? Ne? Also da, das ist auch dann gar nicht so einfach zu sagen, wir holen dich jetzt hier nach Hamburg und nachher zeigen wir das dann millionenfach der Welt. Also da haben natürlich auch die Gäste was mitzureden. Aber was wir wirklich gesehen haben, ist, dass OMR auch als Medienmarke funktioniert. Das heißt, die Wahrnehmung des Events schon einige Wochen vorher ist hoch. Die Leute gucken sich an, wer kommt, besuchen die Webseite, gucken auf die Profile, lesen die Artikel dazu. Und danach dem Event, wenn dann oder am selben Tag, wenn man nicht vor Ort ist oder nicht vor Ort war, dann sehen wir halt ein Rieseninteresse an diesen Videos. Also wir haben teilweise ja Videos mit innerhalb von 24 Stunden 100.000 von Abrufen. Also es ist ja sonst auch häufiger so, man nur für Leute, die nicht so tief drin sind. Wenn du zu einem normalen, ich meine, einfach schon ein normales Event besuchst und dann ist da ein Vortrag von einem Business-Experten und dann lädst du nachher hoch, dann gucken das so 18 bis 83 Leute. So, und dann ist jetzt hier bei uns, kommt dann ein Vortrag und ich rede jetzt nicht von Habeck oder von Luisa Neubauer, die sind auch riesengroß, aber von Branchenexperten und die gehen dann trotzdem auf irgendwie 40, 50, 100.000 Abrufe hoch. Das heißt, das ist schon cool und das ist, haben wir uns jetzt in den letzten Jahren echt hart erarbeitet und müssen jetzt wirklich fragen, was machen wir damit? Schirmen wir es jetzt ab und sagen, das kriegst du jetzt nur noch gegen Geld oder sehen wir das als Marketing und dass die Leute im nächsten Jahr zum Event kommen oder als ja Bonus für die Speaker? Das ist eine knifflige Frage, wo wir ein bisschen mit rumexperimentieren und ich auch noch nicht so genau weiß, was der beste Weg ist.
Ich finde es interessant, ich war neulich auch auf einer Konferenz, habe da einen Vortrag gemacht und dann kriegst du jetzt so 2 Monate exklusiven Zugang als Gast für die anderen Videos und ob die dann auf YouTube kommen, weiß ich gar nicht, bin ich mal gespannt. Finde ich eine interessante Sache, weil man kann ja die Leute auch so an sich binden und dann hast du einen Mehrwert auch, weil du hast ja auf so einem Event massiv FOMO, weil du kannst dir nicht alles anschauen, dass du das nachträglich noch konsumieren kannst. Wie geht's dir auf dem Event? Kannst du denn da viel anschauen oder hast du selber massiv FOMO auf dem eigenen Event?
Ja, also ich bin in den Tagen, muss man sagen, doch recht voll, einfach mit so vielen dann, ich will jetzt nicht sagen operativen Fragen, aber am Ende sind es dann auch Fragen, da kommen irgendwelche größeren Partner von uns, da kommt dann der Geschäftsführer oder der Gründer und dann sagt man mal Hallo oder dann hat man irgendwie natürlich die großen Gäste, die dann vorbeikommen und dann irgendwie auch mal begrüßt werden wollen. Und das heißt, ich bin da einfach nur und bin da so im Tunnel zwischen, sagen wir mal so, als hinter den Kulissen als Host zu agieren. Ich will auch, dass die Leute sich bei uns wohlfühlen. Da bin ich mal im Hotel bei den Leuten. Wir arbeiten ja mit dem Hotel für Jahreszeit in Hamburg sehr eng zusammen, mieten das ganze Hotel. Und dann bin ich, wenn ich das schaffe, versuche ich das am Abend auf 6, 7 verschiedenen Side-Events zu sein und springe dann von einem Side-Event zum nächsten. Also da gibt es ja auch verschiedenste Dinner und Frühstück und Mittagessen drumherum. Und dann frage halt auch mal Partner, kannst du da auch mal vorbeikommen? Ich versuche alles möglich zu machen. Aber es ist halt auch in den beiden Tagen dann immer brutal viel. Meine Kollegin, meine Assistentin lacht schon immer. Wie willst du das denn schaffen? Dann bist du da 20 Minuten, bist du da 20 Minuten. Ja, aber es ist halt irgendwie so der Versuch, einfach ein guter Host zu sein. Ob es dann am Ende klappt, das müssen andere beurteilen, aber ich bin da einfach so eingebunden, dass ich da jetzt selber mir fast nichts angucken kann, leider.
Und geschlafen wird nach dem Event, sozusagen.
Ja, also da, ich schlafe schon ein bisschen, muss ja auch, sonst hält man es ja gar nicht durch. Aber es ist schon, man ist ja auch dann wird angespannt. Und ich habe da jetzt nicht, dass ich so meine 8 Stunden Wellness-Schlaf habe. Nee, das nicht.
Und dann lass mal ein bisschen über Podcasts noch reden. Also ich habe noch ein paar Sachen auf meiner Liste auf jeden Fall. Nee. Du hast, wie viele Podcast-Folgen hast du veröffentlicht?
Oh, ich kann es dir gar nicht so genau aus dem Kopf sagen, aber vielleicht sind es jetzt um die 800, würde ich sagen.
Also ich habe also am Montag, habe ich mir das nochmal angeschaut, OMR-Podcast am Montag waren es 765. So, ja, jetzt kommt meine Überraschungsfrage. Was denkst du, wie viele Tage ist man beschäftigt, wenn man heute anfängt, alle Folgen zu hören?
Gute Frage. Das ist ja auch die Frage, dass wie viel Zeit meines Lebens habe ich schon da reingepackt, die alle aufzunehmen. Wahrscheinlich sind es fast einen Monat, ne?
35,7 Tage, also 857 Stunden. Das ist eine Menge Content.
Ja. Krass, ja. Also, wenn man mal überlegt, das ist, ja. Aber ich hätte fast überlegt, wenn man überlegt, dass ich die ganze Zeit ja auch, also das einfach Lebenszeit ist von mir. Ich habe das Gefühl, ich habe diese Lebenszeit gut investiert. Also ich würde es nicht, ich bereue es nicht und bin jetzt nicht schockiert. Wenn man jetzt klar, da überlegt man mal davon, sind ja in Wahrheit mehrere Monate, weil der eine Monat, das ist ja dann alle Stunden angesetzt, auch die Schlafstunden, dann sind es wahrscheinlich effektiv 2-3 Monate plus natürlich Reisen und Vorbereitung und alles. Aber ich finde, das ist immer noch wenig Zeit und ich habe es vor allen Dingen auch extrem gerne gemacht und es hat mir auch selber wahnsinnig viel gegeben. Und ich hoffe, dass die Hörer, die da viel gehört haben, dass denen auch viel gegeben hat, weil ich glaube, das ist das Schöne an dem OMR-Podcast, der kann dir einfach sehr, sehr viel geben, Überblick über die Wirtschaftswelt, Inspiration, neue Leute vorstellen, Sachen ja zeigen oder nahe bringen, die dir vielleicht nicht so klar waren, die dir aber wirklich helfen. Es sind wahnsinnig viele Leute, die über die Jahre geschrieben haben, die sich selbstständig gemacht haben wegen des Podcasts, die selber angefangen haben, Dinge zu tun, die sie vielleicht sonst nicht gemacht hätten, im positiven Sinne. Und insofern bin ich eigentlich mit diesem Podcast-Run, auch wenn er echt viel von mir auffrisst, an Zeit, auch an Energie und an Headspace, echt sehr zufrieden.
Was hat dich so im Laufe der Jahre am meisten beeindruckt von den Gründergeschichten, denen du begegnet bist? Also hast ja viele Gäste da gehabt, auch Prominente auch, aber mir geht es jetzt erstmal nur um Gründungsgeschichten.
Also ich habe vor kurzem irgendwie nochmal, die Folge ist noch gar nicht erschienen, war ich bei Thomann, dem Musikinstrumentehändler. Das ist schon auch wirklich, fällt mir spontan ein, weil ich da vor kurzem war, es ist wirklich abgefahren, was dieser Hans Thomann da für eine Maschine gebaut hat mit seinen weltweiten Versand von Musikinstrumenten, der verschickt Klaviere und Gitarren durch die Welt, jeden Tag 1000 Gitarren. Das ist schon echt wirklich Zauberei. Aber es gibt verschiedene Sachen, die wirklich auch gar nicht jetzt nur wegen der Zahlen, auch ich fand auch einen Herbert Seckler, eine tolle Folge, der die Sansibar macht und am Ende so ein kleines Restaurant auf Sylt zu einem nationalen Kulturort fast gemacht hat. Und es auch Philipp Plein war eine gute Folge, auch beeindruckend, ne? Wie der aus irgendwie So ein Typ aus München, der mit Hundekörben angefangen hat und jetzt irgendwie so eine globale Modemarke erschaffen hat, die mir jetzt persönlich, ich trage die Sachen nicht, aber man muss ja respektieren, was da wirtschaftlich passiert, ohne Investoren. Und also da gibt's schon echt viel. Ich persönlich war total gerne bei Uli Hoeneß, bin schon sehr beeindruckt von dem Lebenswerk von Uli Hoeneß, auch wenn jetzt in den letzten Jahren sicherlich einige Aussagen dabei waren, wo ich sage, das würde ich jetzt so nicht machen, aber auch jetzt zuletzt auch politische Aussagen, wo ich dachte, krass, dass er sowas macht. Also,
mein Gefühl war, du warst bei Nacketano so richtig baff.
War ich auch baff, muss man sagen. War ich auch stolz drauf. Irgendwie Nacketano wissen auch wieder was für Feinschmecker, weil viele Nacketano gar nicht mehr so auf dem Zettel haben. Ich meine, du kommst aus der Branche, du hast das wahrscheinlich in den letzten zu den Hochzeiten erlebt, als jeder rumgelaufen ist mit diesem Kordelpullover mit dem hohen Kragen und so. Du konntest in keinen Urlaubsort mehr gehen und hast nicht ohne oder in keine deutsche Bahn einsteigen, ohne dass überall Nacketano gekleidete Leute rumsaßen. Und der Kollege hat das ja dann nicht nur aufgebaut, ohne Investoren, sondern einfach dann auch eingestellt, ohne es zu verkaufen, einfach gesagt, ich mache Schluss. Auch verrückt zu hören. Ja, also das hatte ich ein bisschen verfolgt und der kommt auch noch aus Essen, wie ich auch, was man dazu sagen ist. Also war für mich dann auch eine interessante Folge. Ich fand den auch wirklich sehr sympathisch, den Sascha. Also das ist das Schöne am Podcast. Es sind eigentlich jedes Jahr mindestens ein, zwei Sachen dabei. Ja, die würde ich für jeden, glaube ich, lange im Kopf bleiben, über die Stunde Podcast deutlich hinaus. Und es sind vielleicht sogar ab und zu mehr als ein, zwei, sondern bei mir sind es sicherlich 10, 20 jedes Jahr. Aber ich denke, crazy. Meine größte Sorge ist immer meine größte Angst, dass ich so ein bisschen die Begeisterung und die Neugier verliere. Weil es ist halt so krass, jede Woche, jeden Monat so viel krasse Stories und Menschen und irgendwie so. Und dann denkt man, man hat schon alles gesehen, dann kommt doch wieder was Verrücktes. Aber es geht irgendwie weiter und ich bleib auch weiter interessiert, obwohl ich Sorge hatte, dass ich irgendwann denke, ja gut, komm, ey, jetzt ist auch gut. Aber es fasziniert mich bis heute.
Du hast im WhatsApp-Newsletter, glaube ich, geteilt, dass die Folge mit dem Aldi Süd CEO, die eine der meist geteilten Folgen auf Apple Podcasts war.
Ja,
ist
ja,
das richtig?
Ja, also wirklich, also nicht nur jetzt von OMR, sondern overall über alle Podcasts. Ich würde sagen, wir haben bei Apple Podcasts wahrscheinlich so den 10 bis 15 reichweitenstärksten Podcast auf Apple Podcasts. Also die Charts sind ja nicht ganz repräsentativ für Reichweite, aber wenn man mal jetzt nur nach Reichweite gehen würde, wären wir wahrscheinlich so Nummer 10, 12, hätte ich jetzt getippt bei Apple. Und wir haben es dann geschafft, das ist ja noch gar nicht so krass, aber haben es dann jetzt geschafft, einen Podcast zu machen, der halt, ich glaube, der dritt- oder viertmeistgeteilte war auf Apple Podcast. Genau, das war der mit dem Aldi Süd. Der ist aber generell auch bei YouTube, jetzt kann man sehen, bei YouTube auch schon jetzt über 200.000 Zuschauer und auf den Podcast-Plattformen, was man ja nicht so sehen kann, auf Apple Podcast, auf Spotify, ist der wahrscheinlich jetzt auch so bei über 200.000. Also in Summe hat der wahrscheinlich jetzt 500.000 Hörer, ja.
Kannst du deine eigene Stimme eigentlich noch hören oder schaust du das wieder an, wenn man so die Zahlen hört?
Ja, schon. Also ich meine auch, das machen zu müssen, weil ich natürlich auch verstehen will oder versuche dann da neutral drauf zu gucken oder zu hören und sich zu fragen, habe ich das gut gemacht? Habe ich da alles rausgeholt? Was hätte ich mir anders gewünscht als Hörer? Und ich bin ja wirklich mein erster Hörer, aber ich mache das ja nicht nach dem Motto, da ist jetzt so eine Zielgruppe, die muss jetzt irgendwie befriedigt werden. Da muss jetzt mal jemand so einen Podcast machen, damit wir da irgendwie Werbung verdienen können. Sondern ich mache es ja wirklich für mich. Es ist ja aus dem Hobby, aus einem natürlichen Leben heraus entstanden. Ich würde es wahrscheinlich auch einfach gerne machen, wenn ich es finanzieren könnte, ohne Werbung, einfach nur, weil ich selber Bock drauf habe, die Leute zu treffen. Aber ich habe da wirklich, deswegen höre ich die Geschichte dann auch gerne nochmal in Ruhe selber, wenn ich dann irgendwie nicht so in dieser Diskussionssituation, wo ich mich konzentrieren muss, wo ich fragen muss, wie entwickle ich das Gespräch weiter, wo frage ich jetzt als nächstes nach. Das habe ich dann halt manchmal beim Joggen nicht, dann höre ich nochmal rein und überprüfe auch so ein bisschen, wie ich mich selber dann fand. Also ich versuche da auch dann kritisch zu sein.
Okay, also ich kann mich selber gar nicht hören. Von daher fand ich das jetzt spannend, also, dass du das machst. Das verliert dir, Mann.
Habe ich auch, am Anfang war ich total irritiert. Also ich weiß noch, vor 10 Jahren, da man hat das ja vorher auch schon mal gehabt, dass man irgendwo auf Kassette war oder keine Ahnung und dann selber seine eigene Stimme gehört und fand sich total komisch und irritierend. Aber das verliert sich. Ich habe mittlerweile, wenn ich meinen Podcast anmache, denke ich mir so, fühlt sich für mich nicht anders an, als wenn ich jetzt Bill Simmons höre oder Pip Klöckner.
Ja, verstehe. Du hast jetzt, oder ihr habt auch mit Podstars wahnsinnig zum Erfolg von Podcasts in Deutschland beigetragen. Habt euch aber auch viel eigene Konkurrenz aufgebaut. Sind ja auch wahnsinnig viele Studios entstanden und Shows. Merkst du das selber jetzt an der Reichweite vom OMR-Podcast?
Schwer zu sagen, weil ich ja auch nicht so genau weiß, was wäre, wenn. Ne? Wenn wir jetzt noch nach wie vor die Einzigen wären im Segment, wären wir wahrscheinlich viel, viel größer noch. Wobei ich auch glaube, dass man schon auch mehr als 2, 3 Podcasts hören kann. Oder mehr als einen auf jeden Fall. Was wir auch entschieden haben vor ein paar Jahren, ist, wir machen 2 Folgen die Woche. Und das war für mich eine große Entscheidung, weil ich eigentlich wusste, wenn wir das entscheiden, dann werden wir nicht mehr Hörer haben, die eigentlich alles hören. Weil mit 2 Podcasts pro Woche wirst du dann Leute haben, die anfangen, selektiv zu hören. Und gleichzeitig war das, glaube ich, die richtige Entscheidung, weil du hast zwar diese Loyalität verloren, dass dir jemand sagt, okay, egal was kommt, ich höre alles, aber du hast, und das machen vielleicht immer noch einige und nicht mehr so viele, aber du hast halt eine Wahnsinnsvielfalt. Und es gibt bei uns ganz viele Hörer, die hören Sachen von vor einem Jahr nochmal nach, von einem halben Jahr. Und du kannst, hast halt für jeden was dabei. Jemand sagt, okay, Mensch, die Person ist jetzt für mich eigentlich gar nichts, aber dann war der in der Folge zuvor oder in der Folge danach ist dann jemand, der da passt. Also du hast viel mehr Portfolio, viel mehr Buffet für die Leute. Also das Buffet ist größer. Und das war eine wichtige Entscheidung. Aber ansonsten, ja, ich meine, es gab keine Alternative dazu. Mir war eh klar, dass Podcasting größer wird. Andere Leute bauen auch Studios auf. Und klar, wenn wir der einzige Podcast wären, dann hätten wir deutlich mehr Hörer, weil das ist ein wirklich starkes Medium. Es ist ja in Ordnung. Also ich habe jetzt das Gefühl, es gibt niemanden, der macht das ganz genau so und es gibt, wir haben noch ein bisschen eine Eigenheit und so haben halt auch andere eine Eigenheit. Also jetzt ein weiß nicht, gemischtes Hack ist was anderes. Es nimmt uns sicherlich viel Hörzeit weg, weil viele Menschen das noch lieber hören oder das vor allem hören. Aber es ist in Ordnung. Also ich kann damit leben. Ich bin eher fast manchmal traurig darüber, dass generell so Business-Inhalte, ich finde Wirtschaft ist so interessant und so wichtig und so relevant für alle, weil wir alle oder die meisten, wenn man jetzt nicht gerade Beamter ist oder Künstler oder so, lebt man ja in der Wirtschaftswelt. Und dass das Interesse daran ist gar nicht nur bei uns, sondern generell einfach gar nicht so groß ist. Also schon früher zu den Hochzeiten des Manager-Magazins, des Handelsblatt, hatten diese Publikationen teilweise nur in Anführungsstrichen 100.000, 120.000, 150.000 Auflage. Ja, und bei 80 Millionen Menschen. Jetzt haben wir einen Podcast, der hat dann, habe ich ja gerade erzählt, in guten Momenten hat er dann halt irgendwie eine 500.000 oder 300.000, 200.000 Hörer. Aber wir reden ja über ein Land mit irgendwie 80 Millionen. Ich denke mir, es muss doch noch mehr gehen. Und ich glaube, im Wirtschaftsbereich gibt es auch nichts Größeres. Also es ist nicht so, ich sage, scheiße, wir sind ja ein ganz armes Licht hier irgendwie. Der und der macht der Wirtschaft so viel besser und da hören ja alle zu und ich schaffe das irgendwie nicht. Sondern wir sind ja schon in unserem Segment gut unterwegs, würde ich sagen. Aber es ist in absoluten Zahlen, denke ich immer, scheiße, warum hören die ganzen Leute alle Crime und nicht Podcast? Das ist doch eigentlich spannender. Also nur nicht Wirtschaft. Ne?
Ich wollte gerade fragen, ob du bereust, dass du keinen True Crime Podcast noch nebenher gestartet hast.
Ja, es ist einfach krass. Also wie gerne Leute Crime Podcast hören. Ich verstehe auch schon, das ist ein bisschen Eskapismus und Ablenkung und so. Aber ja, für mich ist Wirtschaft am Ende spannender. Und ich staune dann immer, dass es den meisten Menschen in Deutschland nicht so geht. Das muss man leider so sagen,
ja. Ja, also ich habe einen Gast, der hat mir neulich geschrieben, der hört auf dreifacher Geschwindigkeit. Ja. Verstehe ich jetzt auch nicht, aber er sagt, naja, so kann ich halt viel mehr hören. Das ist auch eine Methode.
1,5 finde ich okay, 1,5 komme ich mir klar. Aber also doppelte Geschwindigkeit finde ich schon, und dann dreifache, okay.
Ja. In meinem Player geht es gar nicht, von daher muss ich mal fragen, wer das gemacht hat.
Ja, dann, genau.
Ja. Was sind so die drei größten oder reichweitenstärksten Podcasts bei euch dann im Portfolio? Lanz und Precht, hast du angesprochen, ist das der größte?
Ja. Lanz und Precht, dann wie ich würde sagen, schon bei Apple sicherlich der OMR-Podcast. Fiete Gastro hier mit Tim Melzer hatte immer mal wieder gute Folgen, große Folgen. Ja, gut, es gibt natürlich Podcasts, für die wir nur in der Vermarktung tätig sind, mit Matze oder Barbara Schöneberger oder sowas. Von wenn die was ja selber produziert haben. Ich will gerade. Gut, ohne Aktien wird schwer, ist auch, aber sagen wir, wir haben jetzt nicht so viele Folgen, die deutlich über 200.000 Hörer haben auf einer Folge. Das haben wir eigentlich nur bei Balanz und Precht und ab und zu bei Podcast.
Okay. Hast du, wenn du selber Podcasts hörst, hörst du dann eher deutschen oder englischen Content?
Viel Englisch. Also ich habe es auch schon ein paar Mal erzählt, wahrscheinlich wirst du schon mal wo gehört haben. Du bist ja sehr gut informiert. Ich habe ja vieles dem Bill Simmons zu verdanken vom Bill Simmons Podcast oder The Ringer. Der hat mich inspiriert, damals anzufangen mit Podcasts, weil ich seinen Podcast gerne gehört habe. Der hat vieles, was ich jetzt hier so mit OMR mache, mir gezeigt oder mich dazu inspiriert. Und ich finde einfach US-Sport, darum geht es bei dem, interessant, schon seit 25 Jahren. Und deswegen höre ich viel US-Sport, viel Bill Simmons. Höre natürlich auch ab und zu mal so Scott Galloway, habe ich früher mehr als jetzt. Aber auch dann wirklich mal Hotel Matze, mal Doppelgänger, also wirklich eine runter mit Kassenzonen, runter mit.
Alles gesagt von der Zeit. Das sind so die, wo ich krass finde, da muss man sich ja wirklich Zeit nehmen.
Ja. Gibt es eine lustige Geschichte. Ich war da mal zu Gast in einer Folge und dann ist die Folge wegen Tonproblemen. Wir haben das live aufgenommen in Berlin auf einem Spotify-Event. Pip Klöckner saß im Publikum, der kann das bezeugen. Und dann haben wir da 3 Stunden gesprochen. Aber nebenan fing dann irgendwann die Party an, diese Spotify-Podcast-Afterparty. Und dann war das da irgendwie so laut, dass dann am Ende das Gespräch permanent gestört war. Und dann dadurch, dass es bei dem Podcast ja sehr stark um Ruhe und lange und Gespräche geht, haben die dann entschieden, das können sie so nicht bringen, mit dem Hintergrund Neues. Und dann ließ sich wohl auch nicht rausfiltern. Und warst du da weg. Also insofern, meine Erinnerung ist da immer, dass ich da irgendwie mal ein langes Interview gemacht habe. Was eigentlich cool war, dass aber außer den Live-Zuschauern niemand gehört hat.
Und es gab nie eine Wiedereinladung in den Podcast dann?
Ja, doch, die gibt's. Aber man muss dann einfach, wenn man sich so lange und so intensiv unterhält, ein bisschen
2 Tage Zeit, Urlaub nehmen.
Ja, oder ein bisschen Zeit vergehen lassen. Dann hast du ja dann gerade alles quasi erzählt. Und das dann sozusagen alles neu zu erzählen, würde dem Format auch nicht gerecht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man das nochmal neu macht, aber es war dann erstmal so, boah, ist das erstmal sacken. Also ich verstehe mich gut mit Christoph und mit Jochen und tolles Format, höre ich auch regelmäßig rein. Ja.
Ein gemeinsamer Freund hat gesagt hier, OMR, das ist ja die Podcast Schweiz. Dazu würde ich jetzt, ich musste neulich so ein bisschen schmunzeln, du hattest dir den, da fällt mir jetzt der Name nicht ein, mit dem Sausalitus und so, der hat dann auch so ein bisschen
Andreas Herb, ja.
Ja, genau. Ja. Der hatte den Politik-Schwenk angefangen. Ja. Dann habe ich so gemerkt, okay, der Philipp antwortet quasi nichts und lässt ihn reden. Und ist es so dann der Moment, wo du sagst, okay, aushalten und durch und du verhältst dich komplett neutral? weil da lässt du ja häufig dann keine so Diskussion entstehen.
Ja, ich will generell, muss man sagen, bei OMR ist Podcast ist ein Aspekt, aber auch generell versuche ich nicht politisch zu sein. Ich glaube, es ist einfach schwierig genug, aber wichtig auch, dass nicht alles immer politisch ist und dass man auch bei uns alles irgendwie machen kann in einem gewissen Rahmen, ohne dass wir jetzt sofort als Absender klar zuordbar sind, sondern dass wir für alle offen sind, dass wir möglichst versuchen, auch einen Marktplatz zusammenzuhalten. Ich denke immer sehr stark in Marktplatz. Ich will irgendwie ein höherer Marktplatz sein. Ich will verschiedene Sachen anbieten, wie auf dem Markt. Ich will beim Event natürlich ein Marktplatz sein für unsere Aussteller. Und das macht einfach keinen Sinn, wenn man da irgendwie zu stark sich beschneidet und sagt, so und so sind wir und das sehen wir nicht und so. Das will ich nicht. Und deswegen, dazu kommt, ich bin auch selber überhaupt gar nicht meinungsstark. Also ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, dass ich irgendwas lese und denke mir, das ist eine Riesenunverschämtheit, ich muss dazu jetzt was sagen. Ich habe da manchmal keine Meinung zu. Ich denke dann immer, boah, müsste ich mal mehr drüber lesen, dann müsste ich mal jemanden fragen, wie das denn ist. Ich habe oft genug erfahren, dass wenn man irgendwas liest und dann liest man mal das Gegenteil im Sinne von eines Kommentars und dann denkt man, ja, stimmt, der hat ja auch recht. Also es ist echt schwer, sich eine Meinung über Dinge zu bilden, außer über die, die man wirklich firsthand kennt und da sicher zu sein. Deswegen halte ich mich auch da einfach wirklich auch persönlich zurück, also es ist unabhängig, selbst wenn ich jetzt nicht bei OMR wäre, wenn ich jetzt irgendwo hier um die Ecke in der Steuerkanzlei arbeiten würde, ich wäre wahrscheinlich einfach nicht so politisch und das bin ich jetzt auch nicht und es ist auch für OMR, glaube ich, gut, dass es so nicht ist.
Das heißt aber, die Kanzlerkandidaten kommen jetzt nicht noch alle in den Podcast oder wenn, dann würdest du nur alle machen und nicht keinen?
Ja, genau, ganz genau. Also wenn, dann würden wir alle machen und nicht einen Einzelnen, sonst wären wir da irgendwie zuordnenbar. Früher haben wir das auch mal mehr gemacht, aber jetzt, wo wir auch noch mehr uns da auch ein bisschen für rechtfertigen müssen und beobachtet werden, versuche ich da schon auch dann verantwortungsvoll mit umzugehen. Und wenn ich jetzt die Chance hätte, dass ich wüsste, alle sind zu bekommen, ich könnte alle machen, dann würde ich das auch versuchen. Dann finde ich das, ja, müsste mich auch vorbereiten. Ich habe auch von Politik nicht so viel Ahnung wie von Wirtschaft. Aber dann, das wäre eine Sache, wo ich sagen würde, okay, kann man drüber reden. Und ich wäre natürlich wahnsinnig dankbar, dass es überhaupt eine Conversation gibt, wo ich jetzt tatsächlich irgendwie wählen könnte, ob politische Bewerber für solche Ämter bei uns irgendwie in den Podcast kommen. Aber vielleicht wäre das so. Aber ich würde es wirklich auch nur machen, wenn es an alle wären und nicht nur einer oder zwei.
Ja, in den USA fand ich es halt interessant, jetzt wie das für den Wahlkampf gelaufen ist. Ja, werden wir dann den Joe Rogan mal auf der Bühne bei OMR sehen? Oder ist es dann sowas, wo du denkst, das wäre auch zu heikel?
Nee, das würde ich machen. Das würde ich machen. Der ist ja wirklich sehr relevant. Der ist sicherlich politisch irgendwo jetzt verortbar. Aber er ist ja nicht politisch aktiv, also nicht direkt so, haben wir auch schon mal Fühler ausgestreckt. Wahnsinn, ne, was der für einen Einfluss dort hat, muss man sagen. Auch ein bisschen schade, dass halt die demokratischen Kandidaten das nicht so gespielt haben, dieses Podcast-Game. Aber es zeigt, was Podcasts jetzt für eine Relevanz haben. Man sieht es jetzt ja auch, ne? Ich meine, der Christian Lindner, total smart, war jetzt in verschiedenen Formaten bei Matze, bei Tim Gabel. Ich glaube, irgendwie Frau Merkel war jetzt, obwohl sie ja schon irgendwie ihre Tage ja schon vorüber sind, war jetzt noch bei Matze, habe ich irgendwie gesehen. Also, das kommt jetzt vor ein paar Jahren noch, war das undenkbar. Also, dass da irgendwie Frau Merkel in einen Podcast geht oder Scholz. Ich war total stolz, als ich vor 6, 7 Jahren zum ersten Mal Christian Lindner hatte. Der war da schon immer sehr progressiv, der war da sehr offen für. Damals schon. Und zu Recht, wie man heute sieht. Aber selbst das Umfeld von Kamala Harris hat das irgendwie nicht so richtig verstanden, dass man da lieber hingehen sollte. Leider.
Ja, also ich fand jetzt bei der Wahl so vieles interessant, ne? Oder jetzt auch, weil was bei uns passiert ist mit Entlassung vom Finanzminister. Und da gibt's eine Stunde später Pressekonferenz in den USA. Da gab's so ein Video, wo der Trump alles live kommentiert hat, was die Kamala auf eine Rede gemacht hat. Das ist halt komplett anderer Wahlkampf gewesen. Fand ich wahnsinnig interessant, wie das in Echtzeit passiert da. Und bei uns hat noch niemand draus gelernt so richtig. Da sind wir hinten dran. Ja, bisschen würde ich noch über OMR Reviews und Education sprechen. Ja, da bei Reviews, also viele von meinen Gästen, die träumen oder arbeiten während ihrem Vollzeitjob oder ja, während dem Studium schon an einem SaaS-Modell. Das ist ja auch so ein bisschen das, wo viele hinwollen oder was der Pip auch immer hoch bewertet. Hätte denn das OMR Reviews-Thema auch funktioniert, wenn du die starke OMR-Brand nicht gehabt hättest? Wäre das überhaupt möglich gewesen, sowas aufzubauen?
Das glaube ich schon, aber es wäre deutlich schwieriger geworden. Ich meine, du siehst das ja bei G2 in den USA, so ein bisschen der US-Player in dem Segment. Die haben das ja auch auf die grüne Wiese gebaut, natürlich sehr viel Investorengeldern. Wir haben es jetzt unter der OMR-Marke auch mit großem Investment, habe ich ja gerade schon gesagt, irgendwie gemacht, nicht mit ganz so viel oder mit viel weniger als die, aber trotzdem. Aber es hat schon sehr geholfen, es hilft nach wie vor sehr viel, auch beim Trust über Google, muss ich ja sagen. Wichtig ist ja auch, dass man gefunden wird, ne? Dass man einfach irgendwie Suchtraffic hat. Und wenn du eine starke Domain hast wie omr.com, dann ist das natürlich für so eine Reviews-Plattform einfach super hilfreich, als wenn du jetzt aus dem Nichts eine neue Domain in den SERPs sichtbar machen musst.
Ja, Also, ja, ich finde es spannend. Wie funktioniert da das Geschäftsmodell für die Leute, die es nicht kennen?
Also, alles ist für die Anwender kostenlos. Du kannst dich da kostenlos informieren, welche Software es in einem bestimmten Bereich gibt. Also, was gibt es für Marketing-Clouds, was gibt es für HR-Tools, was gibt es für Büro-Sitzplatz-Buchungstools, was gibt es für Shop-Systeme, was gibt es für Payment-Systeme, kannst du bei uns alles angucken, ist alle aufgelistet. Keiner muss dafür bezahlen, wir listen alle auf, fragen auch nicht nach, wir listen die und bitten dann halt Leute, die diese Systeme kennen, zu bewerten, wie sie das finden, also als echte Anwender, die dann wirklich sagen und dann verifizieren wir das und gucken, sind das echte Leute, haben die davon Ahnung, können wir die Bewertung so stehen lassen, ist die Bewertung hilfreich? So, das ist alles kostenlos nachzulesen. Aber dann gibt es halt eine Menge Firmen, die sagen, Mensch, ich würde ja gerne wissen, welche Menschen jetzt auf meinem Profil drauf waren oder ich würde gerne in meiner Kategorie ein bisschen weiter oben gelistet sein. Also wir greifen nicht in die Bewertung ein, aber wir helfen natürlich schon, dass dann bestimmte Firmen, die bei uns ein zahlendes Abo abschließen, besser sichtbar sind, besser auffindbar sind, dass sich das Ganze für sie lohnt, obwohl die Bewertungen bleiben die gleichen.
Okay. Und ist es dann wieder was du ja übers Festival spielst? Im Podcast hört man es natürlich. Da spielst du es, glaube ich, auch häufiger mal bei Werbepartnern dann rein, wenn die dann auf Reviews gelistet sind. Ist das was man messen kann überhaupt, wie die Geschäftsmodelle sich dann gegenseitig beflügeln?
Also wir liefern ja zu den Partnern teilweise hunderte von Leads im Monat. Und da sehe ich natürlich genau, wenn ich da eine Software noch im Podcast erwähne, dann werden es halt noch ein paar mehr. Ich sehe aber auch, wenn ich jetzt irgendwie am Festival OMR Reviews mache, dann wird es weiter wahrgenommen, dann wird es auch zu einer Brand. Es ist jetzt aktuell vor allen Dingen halt ein Ort, den man findet, wenn man bei Google was eingibt, aber viele kennen es halt auch und gehen da automatisch hin und sagen, Mensch, ich brauche jetzt hier irgendwie ein neues Software-Tool. Ist ja viel Geld, ich gehe mal nachgucken. Also versuchen das ganzheitlich anzuschieben und ich merke so, wie das so an allen Seiten immer ein kleines Stück weiter verfängt. Wie mehr Leute kommen, wie wir mehr Leads generieren können, wie unsere Traffic-Zahlen besser werden, wie unsere direkten Zugriffe besser werden. Und da gibt es verschiedenste Sachen, auf die man gucken kann. Und das ist halt nichts, was man mal so von heute auf morgen gewinnt. Das ist ein Spiel über viele Jahre. Wie es halt so ist mit Marktplätzen. Marktplätze sind wahnsinnig schwer zu errichten und wir haben jetzt hier einen Bewertungsmarktplatz. Aber wenn du mal einen hast, dann ist es, glaube ich, ein super Modell.
Und der Name ist ja eigentlich auch international. Kannst du damit auch in Europa aktiv werden und von KI das übersetzen lassen?
Ja, also ehrlicherweise hatten wir das Gefühl, wir machen das viel schneller. Wir dachten am Anfang so, jetzt, wir haben das ja während der Pandemie gestartet, machen das hier 1-2 Jahre Deutschland und dann gehen wir voll nach Frankreich und dann ziehen wir das, holt dich die Realität ein. Und dann merkst du, okay, ich habe hier genug zu tun in Deutschland und mit anderen Themen. Und deswegen haben wir das noch nicht gemacht. Aber eines Tages könnte man das vielleicht machen, aber da sind wir noch, ich würde sagen, 1-2 Jahre von entfernt.
Bei OMR Education hast du am Anfang angedeutet, und das sieht es auch auf North Data, glaube ich, dass ihr da mit einer Übernahme gestartet seid. Und die anderen Geschäftsmodelle, die ihr gemacht habt, die sind ja alle aus der OMR-Hauptfirma, der Ramp 106, entstanden. Kannst du da 1-2 Takte dazu sagen, wie es dazu kam? Hast du gemerkt, hier fehlt uns ein Produkt im Portfolio?
Also eigentlich war Education schon immer innerhalb der Ramp auch da. Also ich habe erzählt von den frühen Seminaren, die wir gemacht haben. Wir haben dann Reports verkauft, wir haben Online-Kurse gemacht. Es war ein kleines Business, aber das gab es schon. Und dann gab es aber auch die Chance, ein paar Jahre später dieses Headspace, so hieß die Firma damals, zu übernehmen. Das hat ein alter Bekannter von mir gemacht. Das war damals, glaube ich, nicht einfach für ihn auch in der Pandemie. Da haben viele Leute erstmal so Weiterbildungssachen storniert und gekündigt. Und so waren wir dann in Gespräche gekommen und da hatten wir die Chance, dieses Headspace zu übernehmen. Das haben wir gemacht und mittlerweile ist halt das dann alles jetzt OMR Education, also unsere alten eigenen Sachen, die kleiner waren und Headspace. Und jetzt haben wir da 60 Leute, machen dieses Jahr, weiß ich auch nicht, so 7-8 Millionen Umsatz.
Da gab es auf jeden Fall ordentliche Black Friday-Rabatte, habe ich gesehen. Aber macht ja auch Sinn, weil du hast ja den Content schon und absolut. Dann kann man ja auch mitarbeiten.
Ja, absolut. Also da macht Black Friday nochmal anders Sinn als bei Tickets. Und es ist ein super Geschäft. Also ich glaube, am Ende ist es ja bei vielen so, dass dann, wenn man eine gewisse Flughöhe geschafft hat in der Firma, dass man dann auch guckt, was passt noch zu einem, was kann man noch clever dazu nehmen. Und Headstart war jetzt wirklich eine tolle Chance. Dieses ist auch in Hamburg. Ich kenne den Marc Johansen, er kann Teil des Teams. Wir hatten schon auch zusammengearbeitet und dann gab es halt die Chance, das zu machen. Und so hat es dann ergeben. Und jetzt sind wir da halt eine echte Firma. Vorher war das auch schon eine Firma, aber da war das nicht so nennenswert wie jetzt, weiß nicht, 7-8 Millionen vielleicht, mal gucken, ist natürlich dann schon jetzt zumindest für meine Verhältnisse ein bisschen was da.
Schaltet ihr jetzt für die ganzen Produkte, die im OMR-Kosmos entstanden sind, musst du da selber noch aktiv für Werbung irgendwo anders bezahlen? Also kaufst du noch über SEA, ja, dir Traffic ein, läuft das alles über SEO? Du machst ja auch im Podcast natürlich selber für eure Produkte Werbung. Du bist auf LinkedIn sehr aktiv, hast da, glaube ich, über 150.000 Follower. Reicht es schon aus?
Nee, also wir haben sicherlich auch im Jahr eine mittlere sechsstellige Summe an Performance-Marketing-Ausgaben für Meta, für Google, für die in den verschiedenen Bereichen. Also das ist, wir stützen das an verschiedenen Stellen, auch jetzt gerade an so saisonal, Black Friday oder drumherum. Im Education-Bereich machen wir viel Werbung. Das ist auch, da ist ja der Markt auch ein anderer, da sind wir ja nicht alleine. Ne? Also bei OMR-Festival, sowas gibt's halt jetzt nicht so oft und kein zweites Mal, aber im Education-Bereich gibt es auch andere Kursanbieter für unsere Themen, da muss man ja fairerweise sagen. Und wenn wir neue Podcasts haben, werden die auch nicht alle von alleine gefunden. Das heißt, wir machen schon auch Werbung. Aber ja, ist jetzt nicht ein Großteil unserer Kosten, ist nicht jetzt Marketinggeld.
Auf LinkedIn habe ich gesehen, kann ich auf jeden Fall den OMR-Podcast als Newsletter abonnieren. Der kommt dann einmal im Monat. Aber du selber schreibst sehr, wenn ich so sagen darf, kurz, knapp und präzise. Ist das so deine LinkedIn-Strategie? Meistens ja ein, zwei Sätze, neuer Podcast mit zack, fertig?
Ja, ich tue mich total schwer selber in der Rolle des, wie soll man das sagen, Influencers, klingt ein bisschen komisch, aber so des öffentlichen Social Media Guys, das ist auch wahrscheinlich, sind wir da, weiß nicht, wie es dir geht, aber eine Generation, man ist ein bisschen zurückhaltender und ist damit nicht aufgewachsen, dass man jetzt ständig da sowas postet und sich da sehr, sehr persönlich zeigt. Deswegen habe ich da für mich so einen Weg gesucht. Ich weiß natürlich, wie wichtig das ist und wie hilfreich das auch ist. Es ist jetzt aktuell der Status, wo ich mich mit wohlfühle. Ich weiß auch, das ist nicht der cleverste Status, man könnte viel mehr machen und ich könnte noch viel mehr teilen und persönliche Sachen vielleicht erzählen, das sehe ich auch rechts und links, wie das andere Leute machen und wie das dann auch funktioniert. Aber es muss ja auch irgendwie eine Sache sein, mit der man sich persönlich wohlfühlt. Ja, also es fällt mir nicht so leicht, so sagen wir mal, so in die Öffentlichkeit zu gehen. Obwohl das komisch wirkt, weil ich jetzt ja schon sehr öffentlich bin. Und viele Sachen mache und ständig poste über die Podcasts und so, aber ja, wenn man das, glaube ich, auf den zweiten Blick anguckt, bin ich jetzt nie der Typ, der so das Scheinwerferlicht total sucht und sagt, ich möchte jetzt gerne hier meine Gedanken und alle sollen das und ich kommentiere überall mit und habe überall zu eine Meinung. Das bin ich nicht, ja. Und insofern ist es nicht so einfach, die Sachen dann gut zum Schnitt zu bringen. Also vor kurzem hatte ich die Celine Flores Villas getroffen, die ja bei LinkedIn sehr, sehr erfolgreich ist und die sagt, es ist ja wirklich traurig mit dir, also was du alles liegen lässt, vielleicht du das machst irgendwie, wenn ich deinen Account hätte, der wäre ruckzuck irgendwie, würde durch die Decke gehen und so. Und wahrscheinlich hat sie recht.
Machst du dann aber auch nicht. Gibst du nicht ab, das Thema?
Nee. Also ich hatte jetzt irgendwie, eigentlich hatte ich sie gebeten, mir mal ein paar Vorschläge zu machen und dann hat sie aber es dann nicht gemacht. Also falls sie das hier hört, Celine, wann kommen die Vorschläge?
Wie sieht's auf der Investorenseite aus? Du hast ein bisschen auch erzählt, dass ihr komplett gebootstrapped seid und du auch kaum Bankdarlehen hast. Aber du hast so KKR im Podcast gehabt, andere Investoren, ja. du kommst mit Florian zusammen und. Gibt es da mal Angebote? Gab es die schon? Fällt es dir dann schwer? Oder sagst du, nee, unser Weg ist, wir wachsen aus eigenem Kapital?
Ja, also das ist unser Weg und ich habe es ja auch schon mal anders erlebt, ne? Auch sehr positiv erlebt, damals mit Project A und Co. Es war alles in Ordnung. Für unser Modell ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, weil wir ja auch nicht eine Firma sind, sondern so verschiedene Geschäftsmodelle, haben wir ja drüber gesprochen, unter einer Marke, unter einem Dach. Also was sind wir jetzt genau, ist für Investoren auch nicht so einfach zu greifen. Ab und zu, klar, hat sich schon mal jemand gemeldet, das ist schon häufiger mal passiert über die Jahre. Aber was man ja auch sagen muss, du müsstest ja dann, um solche Gespräche zu führen, auch natürlich erstmal Unterlagen vorbereiten, sehr viel Zeit aufwenden, sonst kannst du ja gar nicht richtig sprechen, weil dann sagen die Menschen, klingt ja ganz spannend, was ihr da macht, wir haben das und das mal gesehen, das und das hier gehört und hier steht das und das, wir würden ja mal gerne tiefer reden, aber dann wie gesagt, müsste ich mich da ja auch wirklich vorbereiten, die Firma auch vielleicht sogar entsprechend führen, schon ein, zwei Jahre vorher, sagen wir mal, mich darauf einstellen, dass solche Gespräche kämen. Das habe ich alles nicht gemacht, das ist jetzt nicht auf der Agenda gerade. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eines Tages mal so kommt, why not, aber nicht absehbar und aktuell überhaupt nicht geplant. Aber ich habe auch gelernt, so als Fußball-Bundesliga-Beobachter, man sollte sich nie hinstellen als Nachwuchsspieler und sagen, ich werde mein ganzes Leben bei Schalke bleiben. Das holt er dann irgendwann eines Tages ein und dann kommt, wenn man einen guten Job macht, ein gutes Angebot.
Also vom BVB.
Ja, genau. Also who knows? Es ist aber jetzt aktuell, ja, sind wir darauf nicht vorbereitet und haben das nicht nicht geplant und haben auch ehrlicherweise noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, glaube ich, aus eigenen Mitteln. Und das ist, was ich so beobachten kann, auch sehr, sehr angenehm, unabhängig zu sein.
Das heißt, wir werden dich jetzt noch lange Zeit erleben dürfen und du hast nicht vor, dir einen Aussteiger-Dasein mit einem Familien-Retreat im Allgäu aufzubauen.
Nee, du spielst auf meinen alten Mitgründer, den Christian, an, ja, der das gemacht hat. Damals, als er dann einige Zeit nach mir bei Zalando raus ist, hat er das dann gemacht und sein Leben da verändert. Und das war für mich auch sehr überraschend, dass er das gemacht hat. Aber man muss ja auch ehrlicherweise sagen, was wäre jetzt besser für mich? Ja? Ich mache das wirklich gerne. Es ist ein spannender Job. Es ist wirklich okay bezahlt. Ich kann vieles machen, viele Leute kennenlernen. Also die Dinge, die mir Spaß machen, ist in Hamburg. Ich könnte jetzt nicht so einfach umziehen, jetzt in Hamburg dann halt nichts machen oder vielleicht dann, wenn es gut läuft, irgendwie Geld anlegen oder verwalten. Das kommt für eines Tages. Aber ja, im Moment glaube ich nicht. Ja, im Moment hält es mich auch so frisch und begeistert mich. Und also ja, ich sehe noch nicht so richtig, warum das jetzt für mich dann besser wäre. Also wenn man jetzt einen Job hat und man denkt, scheiße, ich will jetzt endlich raus, ich bin auch kaputt und es macht mich fertig und ich will jetzt einfach mich mal erholen, dann verstehe ich das. Oder wenn man Investoren hat, die auch raus wollen oder so, dann verstehe ich das auch. Aber das haben wir jetzt alles nicht und es ist für mich sehr schwer vorstellbar, wie ich jetzt meinen Alltag sagen wir mal, mittel- und langfristig besser gestalten könnte. Also ganz langfristig, irgendwann schafft man es wahrscheinlich nicht mehr. Da ist man einfach irgendwie dafür, will man noch was anderes im Leben erleben. Aber ich kann jetzt ja auch ein paar Reisen machen, ich kann auch irgendwie Urlaube machen. Also die einzige Sache, die mir immer einfällt, ist, ich würde mal gerne vielleicht so 3 Monate Pause machen. Also ich wirklich 3 Monate so richtig so eine Situation habe, wo ich jetzt nicht auf irgendein OMR-Thema reagieren muss, keinen Podcast machen. Das wäre ganz cool, ne? So für 3-4 Monate. Aber das
ein Sabbatical man, sozusagen.
Ja, aber das kann man schlecht herstellen. Weil dann bist du aus dem Modus raus und dann ist es schwierig, wieder reinzukommen nach so 3-4 Monaten. Aber du bist ja dann, du musst ja dann wieder rein. Ne? Also das heißt, da habe ich noch nicht so richtig rausgefunden, wie man das erzeugen kann. Entweder man macht es halt einigermaßen richtig oder man macht es halt dann wirklich vielleicht eines Tages gar nicht mehr. Aber so dieses Dazwischen, was man so vielleicht hat, wenn man jetzt irgendwo im Job ist und man kündigt und dann macht man ein halbes Jahr später, legt man irgendwo los, liest man immer, hier der neue Kollege, der jetzt bei Vodafone anfängt, ja? Hagen Riekmann, der war vorher bei der Telekom, hat dann so eine Sperre, hat ein halbes Jahr Urlaub gemacht und sich wahrscheinlich eine schöne Zeit gemacht und ein bisschen andere Themen gemacht und fängt jetzt irgendwo neu an. Diese Zeit, die hätte ich mal gerne, aber halt nicht um den Preis, dass dann die Firma weg ist und ich nie wieder zurück kann. Ne?
Aber dazu müsstest du ja auch die Firma so ein bisschen vom Branding weg von dir bauen, also was Podcasts und so weiter betrifft, oder? Das ist ja auch schwierig, oder?
Das versuche ich schon, so gut es geht. Und ich meine, die Firma ist vom Branding von mir weg, außer beim Podcast. Beim Podcast geht es halt schlecht im Moment. Auch dazu mache ich es auch noch zu gerne und dazu glaube ich auch, dass ich eine gewisse Erfahrung mittlerweile habe, die es schwer ist zu vererben. Wenn man mal so 700, 800 gemacht hat, dann ist es halt irgendwie anders, als wenn jetzt jemand kommt, der es gerade anfängt. Deswegen hängt es da. Aber bei allen anderen Bereichen, ob ich jetzt dabei bin oder nicht, ist es gar nicht so entscheidend. Also zumindest nicht für ein paar Wochen.
Ja, du Podcast kannst du auch unterwegs aufnehmen. Mittlerweile geht es relativ gut. Ja, Starlink, Mikrofon.
Zack. Ja, aber Podcast ist ja auch echt ein komplexes Thema mittlerweile. Ne? Wir reisen irgendwo an mit irgendwie 2-3 Leuten, mein Producer, Videoproducerin, Projektleitung, Redaktion. Also das ist jetzt schon nicht mehr so, dass ich das irgendwie mal so wie früher, da habe ich es alleine gemacht, da bin ich alleine mit dem Rucksack irgendwo, weiß ich noch genau, in New York rumgelaufen, da hab dann irgendwo jemanden getroffen, auf das Mikro hingestellt und dann aufgenommen, so. Und dann habe ich die Datei irgendwie zu Hause hochgeladen, nach Hamburg geschickt. Aber jetzt, wenn wir irgendwo hinfahren, dann, oder wenn ich hier bei uns im Studio mit irgendwie, weiß ich nicht, Kameras, mit, also, das ist ja schon ein echtes Business geworden und nicht mehr so ein Rucksack wie früher.
Im Podcast hier spreche ich auch immer gern so die Schattenseiten vom Bootstrapping an. Die gibt's ja, finde ich, wichtig immer anzusprechen, weil einfach um den Leuten zu zeigen, die selber in der Situation sind, dass auch wieder nach vorne geht. Hast du solche Situationen auch gehabt im Lauf der letzten Jahre? Und falls ja, wie kommst du da raus?
Also, ja, habe ich gehabt. Ist klar, Pandemie war krass so. Das war sicherlich so die Frage, wie geht man damit um? Haben wir dann als Team hinbekommen, auch Glück gehabt, dass damals unsere Kunden nicht so hart betroffen waren von der Pandemie, unsere ganzen Digitalfirmen, denen ging es ja dann eher besser als schlechter in der Zeit und das hat uns geholfen. Ja, am Ende ist natürlich auch ein bisschen Verzicht lernen, also Disziplin zeigen, diszipliniert sein, keinen Quatsch kaufen, sich nichts ja, weiß ich nicht, machen, was man nicht irgendwie dreimal überlegt hat. Das ist sicherlich auch irgendwie dazu. Aber halt auch mal Moves machen. Das ist beides, ne? Also du musst auch mal dann so ein Headstart dich trauen. Ne? Da haben wir auch siebenstellige Summe für die Zahl. Da so die richtige Balance finden. Aber ich glaube, am Ende auch sich selbst so ein bisschen disziplinieren. Also ich fahre jetzt selber kein Brabus, auch wenn heute die Folge mit dem Brabus-Eigentümer erschienen ist und geile Autos, klar, aber mache ich nicht. Ich
ist die falsche Marke eh, oder?
Das auch. Man sagen, ist Audi ist nicht. Insofern, ich fahre auch sehr gerne in Audi. Aber nee, ich habe jetzt kein teures Leben. Versuche halt auch wirklich alles, was ich mache, fließt in die Firma und wird dann in der Firma auch reinvestiert. Also mit wenigen Ausnahmen. Klar, ich habe ein Gehalt und aber ansonsten ist halt auch ein langfristiges Commitment, dass sozusagen mein Luxus ist, auch so eine Firma zu haben und jetzt nicht ein Schiff oder keine Ahnung, oder ein teures Luxus, also ein Audi ist ja auch ein Luxusauto, aber jetzt nicht irgendwie ein halbe Million Auto oder sowas. Hm. Sondern mein Luxus ist, dass ich so ein unabhängiges Leben habe, dank der Firma und viele spannende Begegnungen.
Hast du Mentoren, die dir da weiterhelfen? Also du hast jetzt im Podcast unzählig, du hast vorhin ein paar aufgezählt. Oder tust du das dann mit deinen zwei Co-Gründern, die ja noch irgendwie in der Firma drinstecken, solche Themen besprechen, die schwieriger sind?
Also die sind ja jetzt auch nicht mehr so präsent oder auch nicht mehr so investiert wie am Anfang. Das haben wir über die Jahre, hat sich ein bisschen geändert, habe ich da auch ein paar Anteile übernommen. Und wir haben jetzt eine sehr starke Geschäftsführung hier mit Isa Gard, Jasper Ramm, Philipp Isfort. Wir sind jetzt zu viert in der Geschäftsführung. Mit denen spreche ich natürlich über viele Themen. Aber auch nach wie vor mit Christian Müller, Tobias Schlottke, also den beiden Mitgründern, der eine, der jetzt im Allgäu ist und der andere, der jetzt eine eigene Firma hat, die viel größer und krasser eigentlich ist als OMR, aber kaum einer kriegt es mit. Und ansonsten habe ich noch nach wie vor einen guten Draht zu den Leuten, die ich auch schon jetzt, eigentlich ganz witzig, dass du es fragst, weil der Bernd Kundrun, der damalige Chef von damals Bruno und Jahr-Chef, den bin ich bis heute verbunden. Wir sitzen zusammen im Aufsichtsrat von Eventim und sehen uns regelmäßig und tauschen uns ab und zu mal aus. Wir sind aus der Zeit, wo ich damals ein Assi war, befreundet, haben uns damals angefreundet, sind irgendwie verbunden geblieben. Und der Armin Rott, der Professor, der mich damals nach Hamburg geholt hat, habe ich auch schon jetzt hier in dem Podcast erwähnt, so weil es along the journey, auch mit dem habe ich bis heute eine Nähe und gibt es ein paar Fragen, wo ich den halt mal dann frage. Aber das ist es eigentlich. Ansonsten mache ich das meiste so mit mir selber aus und versuche irgendwie ein Bauchgefühl zu entwickeln.
Ich habe hier ein Magazin liegen von Krone und Jahr früher. Und ich dachte mir, jetzt kommt's. Das kauft OMR. Oh, das würde vielleicht gut passen.
Ich weiß, welches
jetzt hat es jemand anders, ja?
Ja, Business Punk, ne? Ja, genau. Ja, haben wir uns angeschaut.
Ja.
Hatte ich überlegt, warum haben wir es nicht gemacht? Ich muss sagen, ich fand, damals hat Bruno und Jahr einen wahnsinnig guten Job gemacht, da Anzeigen drin zu verkaufen. Also die Auflage ist jetzt, ich weiß nicht, wie hoch sie genau ist, aber sie ist jetzt im Vergleich zum Podcast zum Beispiel deutlich kleiner. Aber trotzdem haben sie es geschafft, für echt viel Geld Anzeigen zu verkaufen. Und da habe ich immer Sorge gehabt, dass das nichts ist, was wir gut könnten. Also wir würden das dann übernehmen, hätten das übernommen, hätten dafür einen Preis bezahlt und hätten dann festgestellt, scheiße, Anzeigen zu verkaufen in einer Zeitschrift können wir nicht so gut wie die. Und das war einfach wirklich auffällig, wie gut die es gemacht haben. Also diese Auflage, da haben die echt sehr, sehr viel rausgeholt. Und insofern hätte ich auch nicht gewusst, was ich jetzt unbedingt besser machen kann als Gruner. Und ganz im Gegenteil, ich hätte eher Schiss gehabt, was schlechter zu machen, was auf jeden Fall Kompetenz ist. Und so haben wir es dann nicht gemacht damals. Also ich weiß auch nicht, ob wir es bekommen, aber dann haben wir nicht da jetzt, sind wir nicht eingestiegen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir eine Chance gehabt hätten, aber zumindest haben wir es dann gar nicht probiert. Ja. Aber ich fand es spannend und hab's auch immer oder lese es auch bis heute gerne ab und zu mal. Aber ja, es hätte auch vielleicht passen können, ja.
Ja, also du, Artikel und Redaktion hast du ja auch, ne? Und den Anzeigenverkauf, gut, ist wahrscheinlich schon ein anderes Geschäft, wie jetzt digital zu machen.
Die haben da auch Zugang zu Mediaagenturen, ne, den wir so nicht haben. Also es ist, erschien mir dann vielleicht so auch anderen Sachen, die damals so im Raum standen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, aber dann habe ich gesagt auch, schon spannend, aber lass mal lieber vorsichtig sein.
Gibt es noch andere Dinge, wo du vorbeiziehen hast lassen, wo du vielleicht heute bereust? So jetzt, also du hast vorhin mal OMR-Jobs angesprochen. Das ist zum Beispiel was, wo ich mich wundere, dass das nicht irgendwie größer ist. Und jetzt gibt es sowas wie Instafo, was ja, glaube ich, auch Werbepartner bei euch ist. Die kommen bei mir hier ums Eck.
Geile Firma, ja.
Das ist das sowas? War das eine Chance, die ihr habt verpassen lassen oder die es gab? Ja?
Wahrscheinlich hätte es da eine Chance gegeben. Aber ich muss euch echt sagen, ich habe das Modell so nicht gesehen. Das habe ich nicht gecheckt. Ich war lange auf der wirklich reinen Job Plattform, also diese Jobbörse, ne, dieser, das war unsere Idee und die haben wir lange verfolgt und dann war die auch gut. Mein Kollege, der Duhl, der hat es schon jetzt, finde ich, wirklich umgebaut, ausgebaut, aber natürlich in den letzten Jahren auch nicht so einfach. Mit der Jobmarkt ist nicht mehr so heiß, wie das noch vor ein paar Jahren war. Und wir haben uns dann auch bei den anderen Sachen natürlich, man kann nicht alles machen, aber du hast schon recht, also man hätte das noch machen können. Ich habe immer wieder überlegt, es gibt Speaker-Agenturen, das passt also sicherlich auch zu uns. Wir setzen viele Speaker ein. Ich empfehle immer wieder Speaker sozusagen einfach so umsonst per WhatsApp, wenn irgendwelche Leute mich fragen. Das könnte man gut machen, aber man muss einfach sagen, man kann nicht alles machen. Ich habe auch früher mal über Verlag nachgedacht, so Wirtschaftsbücher hätten wir sicherlich auch irgendwie viele Autoren im Umfeld. Haben auch immer schon mal Leute gefragt, ob wir nicht ein Buch verlegen wollen von denen. Aber ja, aber wenn man dann da genau reinguckt, dann muss man es wirklich abwägen, auch was man schaffen kann. Und wir haben jetzt schon 4 verschiedene Geschäftsmodelle und es ist gar nicht so einfach.
Die zu balancen.
Jetzt kommt mit Dokus noch eins dazu. Das ist ein bisschen anders gelagert. Und wir haben jetzt auch überall, finde ich, starkes Management drauf. Perspektivisch kommt wieder was dazu. Aber ich bin jetzt erstmal, also ich habe jetzt keine großen Regrets, wenn ich zurückkomme und denke, boah, hätte ich das mal gemacht. Also es hätte sicherlich Sachen gegeben, aber ich bin auch echt einfach erstmal vor allem dankbar, was wir jetzt haben.
Die Doku hast du jetzt gerade angesprochen, da fällt mir noch was ein. Ich schaue mit meinen Jungs wahnsinnig viele Fußball-Dokus oder also von allen Vereinen müssen wir immer angucken. Meistens sind es heute aber Serien. Warum ist es jetzt ein Film geworden?
Das wird auch noch eine Serie. Es wird erst ein Film und dann eine Serie.
Okay.
Aber der Film kommt als erstes und es wird auch noch eine Serie. Und wir sind auch bei 1-2 anderen Vereinen gerade schon mit dabei und da kommen dann auch Serien.
Ja, das finde ich wahnsinnig spannend. Also wir hatten es ja schon drüber über Wrexham und das finde ich zum Beispiel super spannend. Auch andere Dinge, was so im Fußballumfeld passieren. Und es ist schön, wenn man da mehr Einblick bekommt. Das ist so, wenn du jetzt US-Sportfan bist, da ist ja der, kriegt man immer einen ganz anderen Einblick in die ganzen Vereine, aber ist man viel näher dran wie bei uns. Das ist manchmal ein bisschen schade.
Aber das kommt, alles kommt. Das kommt.
Wenn du heute nochmal, wenn du nicht der Philipp wärst und du wärst der Oscar und würdest den Podcast hören, was würdest du heute gründen wollen und was denkst du, wie würdest du die ersten 100 User bekommen?
Ich glaube, ich komme halt sehr stark aus dem Content-Bereich. Also das ist schon das, wenn du das verfolgst, ich war früher bei der Schülerzeitung, bei der Lokalzeitung, bei Radio Essen, bei Grunau und Jahr. Also es ist nicht zu verleugnen, dass mich immer schon Inhalt interessiert hat. Ich würde immer wieder versuchen, was über Inhalte zu bauen und auch über Inhalte was zu errichten. Und weiß ich nicht, wenn ich jetzt jünger wäre, würde ich sagen, ich finde es wirklich krass, was so ein Mr. Beast gerade macht. Es gibt in Deutschland nichts dieser Art eigentlich so in der Form. Ob ich das jetzt schaffen würde, ist eine andere Frage. Aber ich finde so, ich würde mir diese YouTube-Sachen genau angucken. Ich würde mir angucken, was passiert auch gerade einfach im Newsletter-Space. Ich finde es cool, was der David Fischer mit High Snobiety geschafft hat. Das hätte ich wahrscheinlich jetzt auch so nicht geschafft. Aber ist jetzt auch nicht gestern gegründet worden, schon auch einige Jahre her. Aber so rund um Content würde ich wahrscheinlich schon schauen. Content auch gerne weiter gefasst. Also ich meine, auch Software-Bewertungen sind Content. Ja? Also auch Dokus sind natürlich Content offensichtlich. Auch, sagen wir mal, Instagram-Accounts, die jetzt nicht nur klassisches Influencertum machen, sind Content. Und da würde ich, glaube ich, schon agieren. Ich finde es total spannend. Also mein Kollege, den Noah Leidinger, der ja bei uns ohne Aktien mit schwer macht, der ist, glaube ich, jetzt Anfang 20, wirkt, als wäre er so alt wie ich wahrscheinlich oder älter, also wahnsinnig erfahren und clever. Er kennt sich extrem gut aus. Und der, ja, macht jetzt gerade halt einen Podcast im Content-Bereich, der wird demnächst noch einiges andere dazukommen. Rund um die ohne Aktien mit Schwermarke, mit der Noah ein bisschen weiter expandieren. Ich glaube, sowas hätte ich vielleicht gemacht. Wenn ich nicht Flip wäre, wäre ich vielleicht jetzt irgendwie dann so jemand wie Noah.
Ja. Wie kriegst du das eigentlich alles mit deinem Privatleben unter einen Hut? Das hältst du ja auch immer so ein bisschen raus wie die Politik. Aber du erzählst, also ich habe auch Fast and Curious, höre ich sehr gern, da hast du auch ein bisschen so angeteasert. Du hast ja auch mehrere Kinder, du hast das Urlaubsthema angesprochen. Wie kriegst du das, wie findet das noch statt, das Privatleben?
Ach, das ist eigentlich nicht, ich steuere das nachher nach Bauchgefühl und versuche viel da zu sein, sehr eng dran zu sein an der Familie natürlich und würde mal sagen, dass das klappt. Es wird generell, glaube ich, fast von außen ein bisschen, ist mir schon häufiger so aufgefallen, überschätzt, wie viel ich unterwegs bin. Ich bin eher in Hamburg, auch am liebsten in Hamburg oder mache halt so Tagesreisen. Und deswegen, also wenn es nicht jetzt gerade mal irgendwie ein längerer Trip ist, 1-2 im Jahr oder so, dann bin ich hier und auch recht eng dann an der Familie dran, aber klar, man macht dann auch nicht mehr viel Drittes, ne? Man macht dann die Firma, man macht die Familie oder die Familie und die Firma. Und dann mache ich noch Sport und habe einen kleinen Freundeskreis und that's it, ne? Also ich habe jetzt nicht mehr so, dass dann, es gibt ja auch noch Bekannte, die ja noch Triathlon machen oder bei HYROX richtig krasse Zeiten abreißen. Ich habe jetzt auch mal HYROX gemacht, ein Sportevent. Aber da bin ich dann halt irgendwie, laufe ich da irgendwie mit, ne? Oder ich kann jetzt auch nicht Klavier spielen oder so.
Ja, wird irgendwann ist die Zeit auch mal beschränkt.
Aber dann, ja, das heißt, guck dir Finn Kliman an. Manche haben ja gesagt, Mensch, so Finn Kliman. Da war ich auch mal, der konnte dann auch noch irgendwie der konnte noch eine Platte rausbringen, eine Doku. Dann hat der noch irgendwie seinen Instagram-Account gehabt, dann hat er das noch gemacht und das noch eine
drei Produktionsfirma und so weiter, ja.
Weil auch, natürlich gab es auch mal da irgendwie krasse Einschläge. Ja. Aber wenn man jetzt trifft, dann kann der auch noch irgendwie super Skateboard fahren und irgendwie, ich weiß noch genau, vor ein paar Jahren waren wir mal gemeinsam auf irgendeiner Veranstaltung und da kam so ein Typ in den Park und wir standen da auch und dann war da so eine Säule und dann konnte dieser Typ sich so einer Säule so festhalten, so eine Human Flag machen, also so
an die Seite.
90 Grad Winkel an dieser Säule stehen. Und dachte ich mir, krass, ey, das ist ja hart. Und dann habe ich den Typ angesprochen und dann meinte er so, ja, trainiere ich seit so und so langer Zeit. Also, wie muss man das denn machen? Hat er mir das gezeigt, habe ich es da auch so versucht, so ein bisschen so Human Flag zu machen und ging natürlich nicht, aber es ging so ein bisschen irgendwie. Und dann kam Finn, der da auch dabei war, das dann irgendwie auch mitbekommen hat und sagte, das probiere ich jetzt auch mal. Und konnte nahezu aus dem Stegreif da so eine Human Flag machen. Ich dachte, ey, wo hat er die Muskulatur? Wie kann das jetzt sein, dass der neben allen anderen, so, am Ende war, es war jetzt auch nicht perfekt, ne, aber, oder auch nicht richtig gut, aber es war halt deutlich mehr als bei mir und der Typ war auch baff, dass ein Typ, der das offensichtlich vorher noch nie versucht hat, sowas jetzt hinbekommen. Also, insofern, ich bin da eher am Anfang.
Normal.
Eher normal, ja, wirklich,
ja. Ja, beim Finn ist dann das Krasse, dass er 10 Minuten später mit dem Schweißgerät einen Schweller an ein Auto schweißt oder so, ohne eine Brille wahrscheinlich.
Ja. Und das, also ich, genau, das sind alles Sachen, die ich nicht kann. Ne? Also ich bin da wirklich sehr normal. Ich war auch schon in der Schule sehr normal, also insofern. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwer das, glauben sollte, dass hier irgendwas passiert, was nur geht, weil ich jetzt irgendwie besonders ungewöhnliche Talente habe. Habe ich, glaube ich, nicht. Sondern die richtigen Themen gesehen, diszipliniert an den Themen gearbeitet, das richtige Umfeld gebaut, auch natürlich Glück gehabt, Timing-Glück vor allen Dingen. Und dann ist es so gewachsen. Ne?
Das heißt, du kannst dich jetzt auch über Weihnachten ein bisschen im Kreis der Familie und Freunde ein bisschen erholen. Gibt es Podcast-Aufnahmen? Ja. Gehst du Skifahren oder musst du die Doku noch fertig machen, dass sie auch wirklich kommt?
Ja, also genau. Also es gibt jetzt tatsächlich über Weihnachten keine Aufnahmen. Ich glaube, irgendwann nächste Woche ist die letzte Aufnahme. Dann geht's auch mit Pip Klöckner erst im neuen Jahr weiter, zur traditionellen Neujahrsaufnahme mit Pip. Nee. Und ansonsten, Skifahren tue ich auch nicht. Nee. Kann ich auch nicht, habe ich mal versucht. Also insofern hänge ich eher irgendwo unterm Baum rum und gehe runter joggen.
Wahnsinnige Geschichte, Philipp. Vielen, vielen Dank, dass du das alles geteilt hast. Wir haben ein Thema haben wir noch übersprungen, so tagesaktuell. Ich habe ja heute Morgen, ich dachte so, ey, als ich die Zeitung aufgemacht habe, die digitale, dachte ich so, naja, das hatte ich jetzt nicht auf der Bingo-Karte, dass das mit Zalando und About You so schnell geht. Wie hast du es genauso schnell erfahren? Wie hast du mit gerechnet, dass es passiert? Kam es für dich auch überraschend?
Also ich war auch überrascht. Ich dachte auch, das könnte eines Tages mal sein. Aber ich war vor ein paar Tagen, erst vor ein paar Wochen, 3-4 Wochen mit Tarek zum Lunch. Und da hat er nichts drauf hingedeutet. Und ich habe es auch nicht gewusst. Und habe es morgen dann auch irgendwo direkt, als ich wach wurde, direkt 3 WhatsApps hier irgendwie oder so. Im Laufe des Vormittags kam dann sofort richtig was rein. Dann habe ich halt auch schnell mit meinem Team überlegt, was machen wir jetzt dazu? Müssen wir da irgendwas zu machen? Und dann haben wir einen Emergency-Podcast gemacht. Dann habe ich schnell hier den Alex Graf, den Flo Heinemann und den Pip Klöckner gefragt, ob sie Lust hätten, um 11.30 Uhr einen Podcast aufzunehmen.
Okay.
Und dann haben wir heute Morgen direkt aufgenommen, dazu eine Emergency-Folge, die ist jetzt gerade live gegangen. Und insofern haben wir, es ist, glaube ich, das zweite Mal nach Dr. Oetker kauft Flaschenpost, dass wir eine Emergency-Folge machen, weil irgendein Thema so groß ist in unserer Welt. Tarek, der ist ja viele Jahre immer da gewesen. Zalando war da bei uns. Deswegen, also wir haben es dann sofort aufgegriffen, daraus einen Podcast gemacht, außer der Reihe.
Und die Folge ist schon live?
Ist schon live. Kannst du gleich jetzt hier, wenn wir fertig sind, kannst du direkt genießen.
Mach ich da auf dem Nachhauseweg. Ja, Wahnsinn. Also das ist ja auch cool, dass die so kurzfristig alle Zeit hatten. So ein Statement von Tarek oder von Zalando habt ihr aber nicht dazu reinbekommen.
Nee, ich glaube, das geht auch nicht, weil die ja alle irgendwie die an aktienrechtlichen Themen da zu tun haben und da vorsichtig sein müssen. Aber ich bin optimistisch, dass der Tarek eines Tages das mal dann erklären wird.
Oder ich bin mir sehr gespannt.
Also der David Schneider oder der Robert Gens, ich bin mir auch da, würde ich jetzt eigentlich von ausgehen, dass wir im Jahr 2025 mal die dazu im Podcast hören werden.
Oder es gibt eine Rabbit Hole-Folge dazu.
Oder so, also, ja, ja, mal gucken.
Alles klar. Ja, die letzte Frage ist, alles klar, ciao, ciao, reingeschnitten beim Podcast?
Nein, ist es nicht. Es ist wirklich jedes Mal echt, es ist jedes Mal echt, neu. Jetzt,
es hört sich manchmal schon so an, dass er...
Ja?
Ja.
Also krass, also erstmal freue ich mich sehr, dass du, also es ist ja immer echt cool, wenn jemand so tief offensichtlich verfolgt, was wir machen, das genau kennt und sich so die einzelnen Rituale und so Mechanismen von mir, die ich teilweise unterbewusst mache, dann so beobachtet. Aber also das hast du gut beobachtet und das freut mich. Aber es ist, also das, ich weiß nicht, wer gerade in der Regie sitzt hier, als Audio-Producer das bestätigen kann. Also wir schneiden natürlich Sachen rein, auch die Werbung für SalesView ist nicht jedes Mal ganz frisch eingesprochen. Aber die wird ab und zu mal bearbeitet. Aber nee, ansonsten ist das schon echt.
Okay, das hatte ich jetzt tatsächlich, manchmal hört es sich wirklich so an, als hat das Gespräch so aufgehört und die Aufnahme und dann kommt quasi der alles klar, ciao, ciao, Stefan Raab drückt auf den Knopf und dann kommt's.
Also vielleicht hast du auch recht und die Audio-Producer machen das einfach, ohne mich zu fragen, haben es einfach sich schon so als Snippet immer hingelegt und ziehen es einfach nur rein, weil es wird ja ab und zu mal hier und da ein bisschen was geglättet oder gekürzt oder so. Aber also ich wüsste nicht, ne?
Okay. Also ich schneide jetzt nicht rein, dann.
Soll ich das mal sagen?
Unbedingt.
Andi, alles klar.
Vielen Dank, dass
danke du dir. Da warst. Ciao, ciao.
Mach's gut, ciao. Ja, und das war sie auch schon, die Folge 100. Ich muss gestehen, ist die erste Folge, wo ich etwas nervös vor der Aufnahme war, ob das alles so klappt. Und ich musste hier selber ortsbedingt ein bisschen improvisieren. Aber ich glaube, es hat dann ganz gut hingehauen. Lass mir gerne ein Like da, eine Bewertung vom Podcast. Schreib mir Feedback über LinkedIn oder einfach per Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Die Webseite gibt's jetzt auch. Auf happy-bootstrapping.de kannst du dich jetzt auch zum Newsletter anmelden. Und auch die ist noch ein bisschen gebootstrapped. Da bin ich noch nicht ganz fertig. Aber wann sind Webseiten schon mal fertig? Von daher würde es mich freuen, wenn du da auch mal vorbeischaust. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich weiß noch nicht genau, mit welcher Folge. Aber bis dahin, hab eine entspannte Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.